Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Uff, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Hier mit einem onomatopoetischen Einstieg. Denn eine lange Woche, eine gefühlt lange Woche geht vorüber mit sehr vielen Chaos wieder mal oder zumindest den Kakophonien der Kanzlerkandidaturen und den Covid-Corona-Maßnahmen. An meiner Seite der Mann, der natürlich überhaupt kein Problem damit hat, mir eine Bühne zu überlassen und der das gar nicht schmerzhaft findet. Der wäre dieser Podcast ein Kanzlerkandidat, eher die kritischen, auf den Grund gehenden Fragen stellen würde, damit ich die Quatschfragen stellen darf. Und eigentlich aus meinem bekannten Freundeskreis die Person ist, von der ich mit Zweifellosigkeit sagen kann, dass ihr IQ bestimmt höher ist als alle Durchschnittsinzidenzwerte der deutschen Schulen zusammengenommen. Friedemann K. Karich.
Hast du mich gerade auf dem Rücken der deutschen Kinder und Jugendlichen gelobt? Vielen Dank, liebe Samira. Du hast natürlich, es musste irgendwann mal passieren. Jetzt ist Ausgabe, wie viel? 2112 sind wir heute, glaube ich. Und es ist passiert, dass wir quasi einen sehr ähnlichen Einstieg vorbereitet haben aufgrund der aktuellen Geschehnisse und unserer inzwischen synchronisierten Gehirne, die wir ja auch einmal im Monat austauschen. Was ist eigentlich mit dem Narrativ passiert, dass wir mal allen erzählt haben, wir würden uns gegenseitig die Skripte schreiben? Das haben wir irgendwie nicht verfolgt. Weißt du das?
Ich habe die mehr Konsequenz aufrechterhalten und habe dann aber immer noch gesagt, aber die ganzen guten Sachen sind von ihm.
Ich habe immer gesagt, es ist wahnsinnig stressig, deine ganzen Spiegel-Online-Kolumnen zu schreiben. Ich weiß gar nicht, wie der Mann das schafft. Aber da sind wir schon vor dem Thema. Wenn unsere Covid-Partei, also die christlich organisierten Viren in Deutschland, wer sich erinnert, wenn wir endlich die Regierung stellen, verzichte ich natürlich zu deinen Gunsten und gebe ein langes Interview, aber hier im Piratensender, nur über dich, meine außerordentlich clevere, allmächtige Bundeskanzlerin, kurz ACAB SEO Samira El-Wassil.
SEO. Sensationell. Ich bin die SEO der Politik.
Ja, die finden dann alles viel schneller. Ja, die finden auch, mit dir würden sie auch ihre KanzlerkandidatInnen schneller finden. Worüber sprechen wir?
Das sollte ich dich gerade fragen.
Ich denke, wir machen heute mal Wahlberatung. Wahlberatung mit Friedi und Samiri. Wenn ihr da draußen, liebe HörerInnen, noch nicht genau wisst, so September ist Wahl und da waren jetzt so viele Leute irgendwie auch in den Nachrichten die ganze Zeit. Man weiß ja gar nicht, wer darf denn jetzt und so. Das war ja schon sehr kompliziert. Dann versuchen wir heute uns mal gegenseitig an die Hand zu nehmen, weil, Spoiler, wir sind auch so ein bisschen ratlos von der Woche zurückgelassen worden. Und wir sprechen des Weiteren noch vielleicht auch noch ganz kurz, was das mit der Pandemie zu tun hat, diese Wahl, und was so gerade wieder ausgewürfelt wird an lustigen Zahlen, wie am Roulette-Tisch. Alles auf die rote 165, hieß es. Und worüber sprechen wir noch?
Genau, die Würfel waren ja gefallen. Des Weiteren, neben der Pandemie, wollten wir noch über die zwei Studien des RKI sprechen, die jetzt nochmal belegt haben, was wir eigentlich schon alle vorher wussten, dass sozial benachteiligte Gruppen viel stärker von der Pandemie betroffen sind, was im Umkehrschluss bedeutet, wir schützen unsere Gruppen zu schlecht vor der Pandemie, was ein Riesenproblem ist. Und dann wollten wir noch ganz kurz über die Petition sprechen, oder?
Ah ja, stimmt. Völlig vergessen. Ja, natürlich, was ist mit unserer Petition passiert? Richtig.
Und dann wollten wir Richtung USA schauen, wo jetzt die Urteilsverkündung stattgefunden hat für den Mord an George Floyd. Wir wollten schauen, wie die Verkündung aufgenommen worden ist, aber auch, was das konkret jetzt für die amerikanische Gesellschaft und für die Afroamerikaner in den USA bedeutet. Und dann gibt es noch einen Filmtipp. Nicht zu.
Dann starten wir mit unserer kleinen Sonntagsfrage. Die Sonntagsfrage der Meinungsforschungsinstitute ist in letzter Zeit wirklich interessant, weil die Grünen mal wieder Trainingsweltmeister, sagt man, im Fußball sind. Das heißt, jetzt in den Umfragen auf jeden Fall stehen sie sehr, sehr gut da, immer weit jenseits der 20%, jetzt zuletzt sogar schon bei 28 oder so. Und die CDU hat, ich verstehe auch nicht genau, warum die Union so viel Stimmen verloren hat. zuletzt könnte vielleicht an diesem ewig schwelenden Machtkampf gelegen haben zwischen den zwei Gockeln, der sie davon abgehalten hat, über ihre Korruption zu sprechen, die wiederum sie davon abgehalten hätte, effektive Pandemiepolitik zu betreiben. Und deswegen wird es, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Wahl dieses Jahr, nachdem wir, glaube ich, die letzten drei Mal so ein bisschen alle schon gesehen haben, was kommt. Deswegen geht meine erste Frage an dich, Samira. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, ich muss natürlich erstmal fragen, würdest du überhaupt wählen gehen? Wenn ja, wen würdest du, warum wählen und wer soll gewinnen? Vielleicht ist die dritte Frage die interessanteste.
Ist es die interessanteste, ist es aber auch wirklich die schwierigste. Für mich war das eigentlich eine Art Pyrrhus-Sieg für Laschet, jetzt schlussendlich nominierter Kanzlerkandidat geworden zu sein. Weil ich fange noch mal von vorne an. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Gut, aber du kennst das schon mal so. Laschet hast du schon mal gekannt. So, das ist der.
Ja,
ist klar. Schon mal klar.
So, klar. Das ist und ja schon mal, Annalena Baerbock lerne ich auch gerade kennen.
Ja. Ich habe mir gemerkt, man könnte jetzt natürlich noch ein bisschen weiter darüber lästern, was sie da angestellt haben in der CDU, CSU. Ich muss aber. Also was ich beobachtet habe in so, sagen wir mal, in einem liberal-progressiven, vielleicht auch leicht linken Freundesbekanntenkreis und so in den Medien, sozialen Medien, dass man, also eine seltsame Attraktion hinsichtlich Markus Söder, auch bedingt dadurch, dass man jetzt in den letzten Monaten auf Bundesebene gemerkt hat, was für ein Politiker Armin Laschet ist. Wir haben es öfters in diesem Podcast auch besprochen. Und dass man vielleicht auch einfach aus einem grundlegenden Gerechtigkeitsgefühl gesagt hat, okay, nach dieser Performance, Stichwort, wir alle hatten die Hoffnung, dass mit dem besseren Wetter und so weiter und so fort, Klammer zu, darf so jemand nicht Bundeskanzler, Klammer auf, Kandidat, Klammer zu, werden. Also Armin Laschet jetzt. Und auf der anderen Seite ein Markus Söder, den wir alle mit dem Kreuz in der Hand und den geschlossenen Grenzen noch sehr gut in Erinnerung haben als Hardliner, der aber ja in den letzten Jahren seit der fast verlorenen bayerischen Landtagswahl grüne Kreide gefressen hat und deswegen natürlich einen gewissen Appeal hat, auch ich sage jetzt mal in unsere Richtung. Und deswegen sah man sich, glaube ich, in der komischen Position, vielleicht ging es dir ähnlich, dass man eine seltsame antipathische Sympathie für Markus Söder hatte, wenn man sagt, es ist zwar ein Bösewicht, aber der kann reden und der tritt irgendwie auf und der hat auch in der Pandemie nicht alles komplett falsch gemacht. Und der andere ist der nette Herr Laschet, der sicherlich, mit dem man sicherlich eher das berühmte Bier trinken gehen würde, aber der hat alles falsch gemacht in den letzten Monaten, was man falsch machen kann, zumindest in meinen Augen. Und deswegen darf es der auch nicht werden. Und dann kommt noch dazu, und dann dadurch bin ich zumindest völlig verwirrt, dass wenn man sich vielleicht eine Mehrheit jenseits der Union wünscht, wie auch immer sie sich aussieht, oder vielleicht eine Mehrheit mit der Union, aber mit starken Grünen, die würde man, wenn man das jedenfalls einer großen Koalition oder Schwarz-Grün vorziehen würde, dann muss man ja fast für Laschet als Kandidaten sein, weil seine Umfragewerte so viel schlechter sind als die von Markus Söder, dass man davon ausgehen kann, oder das ist eine These, so, dass er im September auch das schlechtere Ergebnis einfährt als Markus Söder. Und ehrlich gesagt, so weit lehne ich mich aus dem Fenster oder so weit möchte ich mich exponieren. Jeder Prozent weniger für die Union bei dieser Wahl ist für mich ein gutes Prozent. Und dann kommt man in diese komische Situation, dass man jetzt hat sich Laschet durchgesetzt und ich denke, vielleicht ist es gut so. Soll ich mich jetzt freuen? Warst du dich gefreut über Armin Laschet als Kanzlerkandidaten?
Ja, du hast diese Ambivalenz so schön aufgemacht. Ich habe mich gefragt, wäre das jetzt eine Ehe, die man eingehen müsste oder eine Beziehung?
Oh, Samira, bitte.
Ja, lass uns das mal wirklich erfüllen und mal durchdenken. Aber möchte man eben mit dem inkompetenten Typen zusammen sein, der aber sonst ja freundlich ist und irgendwie nicht wirkt wie eben evil brainy Charakter? Oder möchte man mit dem, der kompetenter wirkt, das muss man ja noch dazu sagen, Söder hat ja erfolgreich zumindest vermittelt, eben durchsetzungsfähig und entschlossen zu sein. Aber das ist natürlich auch eine große Inszenierung gewesen. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, das war ja Performance-Politik. Also dieser Illusion darf man auch nicht erliegen. Aber ich verstehe, dass dann manche sagen, ja, lieber den kompetenten Bösen als den inkompetenten Netten. Was aber auf so vielen Ebenen abgefuckt ist, als politische Kategorien zu denken. Aber wir wissen ja, tief in unserem Herzen wählen wir alle tatsächlich mit dem Bauch und dem Herzen und verrationalisieren das dann im Nachhinein natürlich mit einer politischen Argumentation. Aber intuitiv fällen wir ja unsere Entscheidungen schon, bevor wir sie eigentlich intellektuell begriffen haben. Und auf der Ebene verstehe ich dann eben, warum diese Diskrepanz zustande kommt und diese Ambivalenz und Zweischneidigkeit.
Ist interessant, weil wir jetzt schon... Wir beide sind ja auch in die gleiche Falle gerade getappt. Wir haben überhaupt nicht über Inhalte gesprochen. Es sei denn, du hast jetzt gerade Luft geholt, um zu sagen, ja, aber also fiskalpolitisch, muss ich sagen, hat er da die besseren Konzepte vorgelegt. Weiß ich nicht genau.
Du hattest das angedeutet natürlich, weil Söder ja zumindest Angebote in die Richtung gemacht hat. Ideologische Angebote oder inhaltliche Angebote in die Richtung. Also die Programme sind klar. Ich glaube, es ist auch deshalb nicht wirklich ein politisches Kriterium, über das großartig gesprochen wird, weil das der Nenner ist, auf dem wir uns sowieso bewegen. Also wir wissen ungefähr, wo die Richtung hingeht. Und das ist dann doch tatsächlich am Ende eine Entscheidung, die wir dann zu einer Charakterfrage machen werden, auch wenn wir es gar nicht wollen und auch wenn wir uns für schlauer halten. Und für mich bei Söder ganz spezifisch gab es aber ein K.O.-Wort, was bedingt hat, dass ihm... Also dass er auf allen Ebenen nichtsdestotrotz unwählbar oder unaussuchbar war als Kandidat. Und das Wort war Asyltourismus. Mhm. Das war, glaube ich, noch 2018 salient. Und das ist noch zu nah dran, als dass ich sagen würde, er hat das kompensiert dann mit anderen richtigen Entscheidungen oder mit einem größer werdenden Umweltbewusstsein, was für mich auch eben Inszenierung und Strategie ist. Aber ich mochte sehr deine strategische Herangehensweise, einen Underdog gut zu finden, auch die Gefahren, dass er hoffentlich schlecht abschneidet, um dann strategisch in anderen Bereichen mehr Punkte zu haben, respektive.
Ja, man will ja immer, also jetzt mal ganz platt gesprochen, man will ja immer, dass das gegnerische Team den schwächsten Elfmeterschützen zum Punkt schickt, weil sie denken, der ist jetzt mal dran. So, oder weil sie keinen anderen haben. Dann denkt man, ja gut, dann komm her.
Ja.
Dann haben wir ja schon halb gewonnen.
Ja, aber die Metapher greift, der hört dann auf zu greifen, wenn du auch ein kleiner Teil in dir davon ausgehen muss, dass dieser schlechte Elfmeterschießende dann dennoch Kanzler.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ja dann egal. Stimmt, da hast du recht, da ist die Metapher nur so ein Drittel richtig. Das wäre natürlich, ja, vielleicht werde ich auch völlig widerlegt und Armin Laschet, weiß ich nicht, seine Hartnäckigkeit wird ja oft gelobt. Ich glaube, man kann schon feststellen, wir werden in diesem Podcast sicher auch nochmal über Inhalte sprechen. Ich glaube, vielleicht, wenn, mal gucken, was Paul Ziemiak noch aus dem Hut zaubert in den nächsten. Es ist ja noch viel Zeit. Also vielleicht gibt man sich ja noch ein Programm. Vielleicht lässt man es auch einfach, sagt, Armin Laschet sagt, ich bin die neue Merkel oder so. Reicht ja dann auch. Aber da werden wir sicherlich nochmal drüber sprechen. Ich glaube nur nicht, dass, egal in welcher Koalition, egal welcher Kandidat einlaufen würde, ich glaube, die Art der Koalition wäre viel bestimmender als dieser Kanzlerkandidat, weil beide Machtpolitiker genug sind und opportunistisch genug sind, um mit den Grünen in einer 30-22-Konstellation oder 22-30-Koalition, je nachdem, dann so geschmeidig zu sein, dass es da dann, also rein inhaltlich, dann wahrscheinlich die Unterschiede so ein bisschen verschmelzen. Und du hast recht, die Dealbreaker sind ganz klar. Söders Einstellung in der Flüchtlingspolitik, glaube ich auch, wäre tatsächlich für eine schwarz-grüne Koalition sehr, 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 sehr schwer gewesen. Und vielleicht hätte es die Grünen vor eine Zerreißprobe gestellt, weil sie mit ihm ökologisch hätten viel erreichen können, aber sozial und humanistisch hätten, sagen wir mal, stark zurückstecken müssen. Die Frage, was mit Armin Laschet wäre, aber wie gesagt, man hofft ja vielleicht noch auf einen anderen Wahlausgang, aber du hast ihren Namen auch schon genannt. Auf der anderen Seite wird jetzt Annalena Charlotte, Alma Baerbock, Charlotte? Mhm. Ja. Ins Rennen geschickt. Das war auch eine Entscheidung jetzt. Ich glaube, die SPD hat schon vor Monaten ihren Kanzlerkandidaten gekürt, aber ich habe schon wieder vergessen, wer es war. Aber es ist auf jeden Fall...
Welche Partei?
Die Anti... Ja, Rot. Rot sind sie.
Genau.
Da frage ich dich jetzt wieder, meine Expertin, Samira El-Wazil. Hast du erwartet, dass Frau Baerbock die Kandidatin wird?
Um ehrlich zu sein, ich dachte aus strategischen Gesichtspunkten, also man muss dazu sagen, Habeck hatte ja durchgehend die besseren Werte in den Forsa-Umfragen. Und ich glaube, im Parteirückhalt war es ausgeglichen bei beiden. Und ich dachte, aus strategischen Gründen wäre es schlauer, wenn sie Annalena Baerbock tatsächlich küren, weil sie sich anders aufstellen kann gegenüber den männlichen Kanzlerkandidaten. Mhm. Aufgrund eben verschiedener Aspekte natürlich, aber auch qua ja, identitätspolitischer Aspekte. Und das meint natürlich dann auch ihr Geschlecht und ihre Perspektive und ihr Habitus und ihre Persona insgesamt. Ich war aber trotzdem überrascht, weil eben Habeck bessere Werte hat und ich dachte, sie würden dann darauf gehen, einfach das unbedingt mitnehmen zu wollen. Und ich finde das eine strategisch sehr interessante Lösung, sie zu wählen. Warst du denn überrascht? Hat dich das gewundert oder hast du dir das schon gedacht?
Nee, ich habe natürlich auch viel zu wenig Ahnung und Einblick in den Maschinenraum dieses Betriebs, um dann sozusagen informierte Ahnung gehabt haben hätten zu können. Hinterher fühlt es sich sehr richtig an. Und ich glaube auch, dass ich finde es interessant, dass sie die Entscheidung vor Ostern getroffen haben. Also noch bevor sie wissen konnten, wie sehr die Union sich in diesen männlichen Machtkampf sich darin verstrickt. Das heißt, man kann es auf keinen Fall als Antwort darauf sehen. So wäre es vielleicht auch dann nicht gewesen. Aber ich glaube, das muss man noch einmal so geistig sozusagen auseinanderklamüsern. Diese Gleichzeitigkeit, das war in gewissermaßen ja vielleicht ein ganz gut hingesteuerter Zufall. Damit konnten sie aber nicht rechnen. Dann wäre natürlich eine Nominierung von Robert Habeck jetzt genau in die Falle getappt. Dann wären es nur Männer gewesen, die zu wählen sind. Mhm. Und die Grünen, man hätte es den Grünen angelastet am ehesten. Sieht es natürlich nach einem schlauen Schachzug auch genau dagegen aus. Und Robert Habeck hat es ja in dem großen Zeitinterview, über das wir gleich noch sprechen, auch so dargestellt und hat gesagt, als die Politik sehr weiblich geprägt war, mit Merkel, von der Leyen und so weiter, AKK bei der CDU als Vorsitzende, da war er als Mann sozusagen das Gegenmodell, wenn man das so sagen kann. Genau. Und jetzt, das hat er so explizit gemacht, wo wieder einmal nur Männer ins Rennen gehen, ist natürlich Annalena Baerbock das Gegenmodell. Mhm. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass jemand aus der grünen Spitze gesagt hätte, mit Baerbock sind 18-22% drin, mit Habeck 14-28%. Und das fühlte sich für mich nach einem richtigen Satz an. Jetzt scheint es aber so, die ersten Umfragen, vielleicht ist es auch ein Schulz-Effekt, ich möchte es ihr nicht wünschen, aber die ersten Umfragen zeigen ja, dass sie zumindest gegen Laschet und den von der SPD sehr, sehr gut abschneidet in der direkten KanzlerInnenfrage. Und das würde mich, das gebe ich offen zu, sehr freuen, weil sie, wie du sagst, vom Habitus und von der in Anführungsstrichen mangelnden Erfahrung, die in meinen Augen aber ein Vorteil ist, genau gegen diese Gegenkandidaten, die eben in ihrer Erfahrung auch ganz schöne viele Mängel angesammelt haben und Felder, auf denen man sie kritisieren kann, die sich für mich irgendwie gut anfühlen. Ich habe dann lieber jemand, der vielleicht noch nicht schon dreimal sehr unangenehm aufgefallen ist. Ganz abgesehen davon, wie ich die Politik finde.
Also das ist natürlich auch ein politisches Instrument. Alter und vermeintliche Unerfahrenheit des politischen Gegners zur Diskreditierung und zur Delegitimierung zu benutzen. Das kennen wir ja auch, es richtet sich auch gegen alle Jugendbewegungen als erstes Argument. Mhm. Ich fand das aber auch sehr ad hominem oder sehr persönlich werdend, wenn zum Beispiel Oscar Lafontaine auf seiner Facebook-Seite gegen sie rantet und sagt, mir reicht es persönlich als Qualifikation nicht aus, zwei Kinder großgezogen zu haben, um die drittgrößte Wirtschaftsmacht in der Welt oder so leiten zu können.
Wer ist Oscar Lafontaine? So.
Ja, exakt. und im internationalen Vergleich ist es ja nochmal bemerkenswerter, wenn man schaut, eben in welchem Alter zum Teil eben Männer wie Frauen PremierministerInnen geworden sind. Also Jacinda Ardern zum Beispiel oder Senna Marin mit 34, als sie zur Ministerpräsidentin von Finnland erkoren worden ist. oder Trudeau oder Macron. Mhm. Also vor allem noch interessanter wird es ja, wenn man eben definiert, ab wann jemand in der Politik als jung gilt. Das ist ja natürlich ein relativer Begriff, weil sie mit 40 nur jung wirkt im Vergleich zu einem alten politischen Apparat, der qua also Historie einfach einen höheren Durchschnittswert hat an Alter sozusagen. Aber im internationalen Vergleich ist sie einen ganz normalen Schnitt. Und auch so würde man, glaube ich, zu einer 40-jährigen Frau mit Verlaub ja nicht sagen, hallo, Sie junge Frau. Also es ist eben ein ganz seltsam, relativ missbrauchtes Instrument, einfach zur Delegitimierung, das gerade dann eingesetzt wird, wenn es passt. Oder andersrum kann es natürlich auch, Philipp Amthor wurde dann verteidigt mit der Begründung der Jugend, warum er eben in diese Falle getappt sei mit August is intelligent.
Ah, ja, da ist es.
Da könnte er ja nichts für, weil er war ja eben jung und unerfahren. Aber in anderen Momenten wird dann gesagt, ja, politisches Talent, dein Lieblingsausdruck. weil er ja erfolgreich den Habitus hochkompensiert zu einem höheren politischen Alter, als er eigentlich hat. Also mit seinem Habitus vermittelt er eben politisch älter zu sein, als er im Grunde genommen ist. Deswegen, ich sehe das alles überhaupt nicht als Nachteil. Ich glaube auch in der breiten Wahrnehmung, und du hast eben die Zahlen schon genannt, die ja richtig gut sind, das ist ja unglaublich. Also vorher zum Vergleich, das ZDF Politbarometer hatte ihr 24% zugestanden, eine gute Kanzlerin zu werden, eine gute geeignete Kanzlerkandidatin zu sein, so rum. Und bei Habeck waren es eben 29%. Mhm. Und das ist jetzt eben deutlich angestiegen. Das heißt, also sie gewinnt nicht nur, weil die Kandidaten schlechter und inkompetenter wirken, gerade aufgrund vieler verschiedener Faktoren, sondern sie gewinnt auch dadurch, dass ihr Anderssein besser strahlen kann im Kontrast zu diesen Kandidaten. Und deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Also wenn sie jetzt einen guten Wahlkampf macht, dann sind das reale Chancen. Und es ist noch bemerkenswerter, das muss man auch festhalten, dass das die erste Kanzlerkandidatur der Grünen ist, schlussendlich. Und dann auch noch eben mit einer Frau. Also da kommen viele Sachen zusammen. Ich will keine Prognosen wagen, aber ich will schon zum Ausdruck bringen, dass ich ein bisschen jetzt durch ihre Kanzlerkandidatur wieder aufgeregt auf den Wahlkampf schaue.
Das auf jeden Fall. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, was ich mir wünsche und so, es steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube, das wird im September noch ganz anders aussehen. Erstens nutzen sich solche Effekte immer ab. Es ist nochmal ein bisschen die Frage, inwieweit diese Erfahrung auf der anderen Seite, die ja unweigerlich da ist bei Olaf Scholz und Armin Laschet, wie genau die in Stellung gebracht wird. Also wenn Erfahrung bedeutet, der Wirecard-Skandal, je nachdem, was da jetzt bei Scholz noch rauskommt oder bei Armin Laschet, dass er den Hamburger Forst hat räumen lassen, dann natürlich wirkt es nicht gut aus, aber vielleicht gelingt es ihnen oder ist es im Diskurs, dann sind wir an einer Stelle, wo vielleicht viele Leute sagen, und das so schätze ich den deutschen Wähler so insgesamt mal ein, dass dann doch Erfahrung und ein weiter so und hat einen Anzug und eine Krawatte an, doch am Ende doch noch mal leider eine größere Rolle spielen als jetzt in irgendwelchen Umfragen. Das hat man ja auch schon ein paar Mal gesehen. Und ich glaube, der zweite riesige Faktor, und da kann kein Kandidat irgendwas dafür oder dagegen, wird einfach die Pandemie sein. Wenn wir tatsächlich Ende Mai ein Impfangebot für jeden haben oder Anfang Juni, wie es dieser Tage vermeldet wird, tatsächlich dann vielleicht unter Umständen mit genug Vorsatz vor der Wahl, 3-4 Wochen vor der Wahl, wirklich durch sind, im Sinne von Herdenimmunität, alle geimpft, keine großen Fehler mehr machen und Deutschland kurz Zeit hat, noch im Sommer durchzuatmen, sozusagen, ne, einmal sich zu strecken, einmal den Staub abzuklopfen und sich vielleicht ungerechtfertigterweise, aber auf jeden Fall emotional sehr effektiv zu beglückwünschen, es überstanden zu haben, ohne die ganz, ganz große Katastrophe, dann ist das natürlich immer ein Riesenbonus für den Status quo. Und wer verkörpert den bei diesen Kandidatinnen? Das ist ganz klar. Insofern glaube ich, wird das eine Wahl, die sehr spät erst entschieden wird. Das ist eine richtige Binsenweisheit, Friedemann. Ist mir egal, ich habe sie trotzdem gesagt.
Nein, ich finde das eine zutreffende Information. Also erst, das sind ja zwei, also ich finde das auch extrem, und ich will nicht morbide klingen, wenn ich sage, das finde ich auch faszinierend, weil es natürlich alles auf Grundlage einer großen Krise gerade stattfindet. Aber wir haben den ersten Wahlkampf, der die Pandemie auch politisch für sich nutzen wird und muss. Und wir haben die erste Wahl, die vermutlich auf Ende der Pandemie enden wird. Also das ist, und das sind zwei Faktoren, die man unbedingt mit reinnehmen muss jetzt in die Gleichung, wie sich jetzt einfach politisch, wie performt wird, wie Wahl gekämpft wird. Und auch, ich hoffe, dass das eben Rückkopplungseffekt hat darauf, dass sich mehr Mühe, also noch mehr Mühe gegeben wird im Umgang mit der Pandemie, als es gerade der Fall ist.
Boah, frommer Wunsch.
Um einfach Ergebnisse liefern zu können, die für einen Wahlkampf gut und geeignet wären. Ich hoffe, es reißt nicht einfach
alles. Ja, ich glaube, also das kann man über Armin Laschet sagen. Völlig egal, was jetzt noch passiert. Völlig egal, wie oft er sich noch zum Eumel macht. Er wird im September behaupten, er hat alles super gemanagt. Da bin ich super, da bin ich völlig zynisch. Ich glaube, der Mann merkt an dieser Stelle überhaupt nichts mehr. Und wir haben jetzt schon so schön die Überleitung in die Pandemie geschafft. Aber ich muss noch mal kurz die Bremse reinhauen, weil ich will natürlich Frage Nummer 3, Samira, in diesem Themenkomplex. Hat Robert Habeck die Bühne für Annalena Baerbock so schön freigegeben, wie ich sie für dich freigeben würde?
Erstmal nein, ganz klares Nein. Also du hättest, glaube ich, so unendlich viel eleganter danach reagiert. Ich muss zu dem Interview sagen, ich weiß, viele fanden das sehr gut und authentisch und auf den Grund gehend und mochten die Transparenz und hatten das Gefühl, dass sie da einem Politiker mal richtig ohne Filter ins Herz blicken konnten und in den Kopf und in Entscheidungsprozesse. Und ich verstehe auch die Faszination dahinter, weil es eben so ein Schlüssellocheffekt hatte. Und Habeck ist auch gut darin, sich durchlässig zu machen. Er hat, auch wenn es ihm gerne unterstellt wird, aber er hat an entscheidenden Stellen gar nicht so viel Eitelkeiten, wie man ihm sonst unterstellt, um eben diese Transparenz zu gestalten. Und dann hat er aber doch Sachen gemacht im Interview, die diese Geste oder auch einfach den Umstand, dass sich beide ja auch sie geeinigt haben, man muss auch noch das Wort Verzichten noch mal kurz reflektieren, dass ein ganz spezielles Narrativ hier aufmacht und relevant wird, auch im Geschlechterverhältnis zueinander. Mhm. Also, dass er das jetzt eben auch ein bisschen verkauft als Verzichts- und Demutsgeste für das große Ganze, dass er ihr aus wohlüberlegten Entscheidungen hier sozusagen einen Platz gelassen hat, ist natürlich auch ein Framing, was, wenn die Geschlechter andersrum wären, so nicht funktionieren würde. Es würde nicht als derart große Demutsgeste gelten, wenn eine Frau lautlos den Rücktritt oder den Rückschritt wagt, um einem Mann den Platz zu machen, weil das eigentlich das Default-Mode, der Standardmodus ist. Und deswegen sind wir es schon fast so gewohnt. Ich möchte nur als Vergleich Annegret Kramp-Karrenbauer, deren Rücktritt recht unspektakulär und lautlos. Sie hat eine Rede gehalten, hat sie sich darin erklärt, hat festgestellt, dass es irgendwie zu Unruhe geführt habe, dass sie Fehler gemacht habe und ist dann zurückgetreten. Und das war's. Und hat natürlich auch gesagt, ich mache das, um sozusagen die Partei zu stärken, um die folgenden Prozesse nicht irgendwie zu unterminieren mit meiner Präsenz oder mit der Berichterstattung über Fehler, die ich machen könnte. Aber es war relativ unaufgeregt. Und das Interview liest sich wie jemand, der diese eigentlich sehr noble Geste, und es ist aber schon schlimm, dass ich sagen muss, dass es eine noble Geste ist, weil es ist einfach erstmal ein Entscheidungsprozess gewesen, selber erfolgreich zerredet mit erstens dem Rückbezug ständig, dass sie es nun geworden ist, weil sie eine Frau ist, im Gegensatz zu den Männern. Mhm. Und sie ist deshalb geworden ist, im Gegensatz zu ihm, weil er eben keine Frau ist, was schon eine Form von unwillentlicher Desavouierung ihrer politischen Kompetenz ist. Also ich weiß, dass er sie natürlich damit nicht klein machen wollte, aber er tut es indirekt, wenn er sagt, ja, wir haben uns hauptsächlich für sie entschieden, weil, naja, eine Frau hat vielleicht bessere Chancen gegen die beiden älteren Männer da. Und zweitens war ich aber überrascht, wie offen, und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wie offen identitätspolitisch hier argumentiert worden ist, dass also dezidiert gesagt worden ist, er wolle eben einer Frau auch die Möglichkeit geben, also offen eine Quotierung sozusagen oder eine Quote als Grund genannt hat. Und da bin ich unentschlossen, ob ich das gut finde, dass er das so transparent macht. Der Teil, der es schlecht in mir findet, ist der, der sagt, es macht sie halt klein, weil es reduziert sie nur auf ihr Geschlecht. Und das ist ja genau das, was wir in auch eben allen identitätspolitischen Debatten oder Quotendebatten oder etc. eigentlich nicht wollen, dass Menschen nur auf einen Aspekt ihrer Identität beschränkt werden, reduziert werden und dann plötzlich so zwei- oder eindimensional gemacht werden. Und das hat er unwillentlich gemacht. Aber ja, wie hast du das Interview als Mann denn gelesen? Oder einfach als du, Friedemann?
Ich habe gerade versucht, einen Satz nicht mit ich zu beginnen. Es ist mir sehr schwer gefallen.
Du, du kannst Geschichte nicht ohne Ich schreiben.
Ja, I put the Ich in Geschichte. I put the Ich in Narrativ wahrscheinlich auch. Also, vielleicht noch mal ganz kurz zum Rahmen, auch wer es noch nicht gelesen hat, ein großes Interview mit Robert Habeck in der Zeit. Ich glaube, das haben alle mitbekommen. Einen oder zwei Tage erschien online, vielleicht auch nur sozusagen nur 24 oder 30 Stunden, nachdem die Grünen beziehungsweise ihre Vorsitzenden Habeck und Baerbock eben bekannt gegeben haben, sie wird es. Also ein Gespräch, was direkt in diesem Umfeld dieser Verkündigung stattgefunden haben muss. Die Entscheidung, wie gesagt...
Zwei Stunden danach.
Bitte?
Entschuldigung, zwei Stunden nach...
zwei Stunden nach dem gemeinsamen Auftritt, wo Habeck ihr eben wirklich, also plastisch, wirklich physisch die Bühne überlassen hat. Die hat er eröffnet und dann gesagt, sie wird es. Und dann hat sie gesprochen. Was aber ja lange geplant gewesen sein muss. Wenn man sich vor Ostern so entscheidet, dann hat man genug Zeit zu sagen, am 20., 21. April, so später, machen wir dieses Interview oder nicht. Und zwar unter den und den Bedingungen mit diesem thematischen Fokus. Und das muss man immer im Kopf behalten, weil natürlich ein gut niedergeschriebenes Interview, und ich glaube, das kann man schon so feststellen, täuscht natürlich seinen eigenen Sprechakt. Täuscht über seinen eigenen Sprechakt. Nämlich, es ein gut geschriebenes Print-Interview soll so wirken, als würde man sich quasi spontan zu diesem Schlagabtausch treffen und das würde so quasi automatisch mitgeschrieben. Das ist natürlich eine Art des Stils und der Kunstfertigkeit, so ein Interview zu machen. Das ist natürlich eine journalistische Grundfähigkeit. So, das muss man natürlich halbwegs können, so dass es nicht so wirkt, wie eben irgendwann mal besprochen, abgetippt, redigiert, hin und her geschickt, autorisiert vom Interviewgebenden. Das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Da steht kein Wort drin, was Robert Habeck nicht wollte, was drinsteht. Davon würde ich in 99% aller Fällen mit Interviews von SpitzenpolitikerInnen ausgehen. So, also es ist ein Format. Es ist ein formatiertes Event. Ein Medienevent. So, das ist kein spontan über einem Bier abgegebene Lebensbeichte von Robert Habeck oder ein Ausbruch. So, das muss man dazu sagen. Das heißt, das sollte schon genauso sein, wie es jetzt da steht. So, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt zu dem, was du gesagt hast, ist, dass natürlich der Vorzug der Frau vor dem Mann bei Ämtern ist in den Statuten der Grünen sozusagen festgeschrieben. Also da hat Robert Habeck auch tatsächlich, wenn es hart auf hart kommt und es steht 50-50 zwischen ihm und einer Frau, nicht wirklich die Chance, sich durchzusetzen in dieser Partei. Mhm. So, das muss man auch wissen. Das heißt, er hat zwar dann im März bei Anne Will mal ganz explizit gesagt, wurde er dazu gefragt, ja, was machen Sie dann? Und er hat gesagt, ja, dann ziehe ich zurück. Das ist aber tatsächlich nicht, also es ist natürlich seine Entscheidung, in diese Situation zu kommen und es ist seine Entscheidung, in dieser Partei Politik zu machen. Es ist seine Entscheidung, dieses Statut, diese Maßgabe, dieses Paradigma mitzutragen, mit allem, was dazugehört, so praktisch wie ideologisch. Aber es ist grundsätzlich nicht so ganz seine Entscheidung. Und deswegen fand ich es auch interessant, dass du dieses Verzichtsnarrativ gleich angesprochen hast. Man kann nicht auf etwas verzichten, auf das man ganz präzise gesehen keinen Anspruch hat.
So. Exakt, ja.
Und das bringt mich sozusagen zum ersten Punkt, dass interessanter als das, was in diesem Interview steht, und es ist, glaube ich, ein sehr lesenswertes Interview, das will ich gar nicht bestreiten, und ich finde es auch sehr, ich weiß es sehr zu schätzen, oder ich finde es sehr gut, dass ein Politiker eben über Emotionen spricht und auch über negative Emotionen und darüber, wie es ist, eben ein Job oder eine Aufgabe nicht zu bekommen und wie man sich da fühlt und wie die Verarbeitung so läuft. Aber was interessanter ist als das, was Robert Habeck gesagt, finde ich, ist das, was er nicht sagt. Nämlich, dass er nochmal genau erklärt, ob diese Entscheidung überhaupt bei ihm lag oder ob sie bei beiden gleich lag oder ob eigentlich von Anfang an klar war, dass im Endeffekt sie entscheidet, weil wenn sie sagt, ich möchte, dann ist es in dieser Partei unter diesen Umständen gleich mit bedeutend mit, ich werde. Und dass er natürlich versuchen könnte, da irgendwie dagegen zu arbeiten oder sie zu überzeugen, aber das ist letztlich ihre Entscheidung ist so. Und das wird so explizit nicht ausgesprochen oder auch nicht verneint. Es kann auch sein, dass ich mich irre, ja, aber das wird nicht direkt adressiert. Und was ich noch viel lauter sprechend finde, was nicht gesagt wird, ist, warum sie eigentlich eine gute Bundeskanzlerin wäre oder eine gute Bundeskanzlerin-Kandidatin für die Grünen in dieser Situation. Das sagt er nämlich nicht. Außer, genau, und das auch nur, naja, so mittelexplizit, weil sie eine Frau ist. Er würde natürlich niemals sagen, sie ist eine gute Kandidatin, weil sie eine Frau ist. Ich glaube auch nicht, dass er das glaubt. Und ich glaube auch nicht, dass das sozusagen seine Geisteshaltung ist. Aber es wäre auch nicht opportun. Das könnte man auch nicht sagen, selbst wenn man es glaubt. Er sagt aber auch keinmal etwas über ihre fachlichen Qualitäten, über ihre strategischen Qualitäten, über ihr Charisma, was sie vielleicht hat oder was sie vielleicht nicht hat. Implizit schwenkt an mehreren Stellen mit, dass er der bessere Redner ist. Das kommt vor allem durch die Fragen, wird es insinuiert, dass er hat die Massen in der Hand. Es gibt eine Stelle im Interview, wo es heißt, sie wurden wie ein, damals in der und der Halle vor den 4000 Leuten, sie wurden empfangen wie ein Messias. Und er widerspricht nicht. Er nimmt diese Zuschreibung auf, er lenkt sie aber auch in keinster Weise auf Annalena Baerbock und sagt, naja, das könnte sie aber auch. Oder er könnte sagen, naja, als Bundeskanzlerin braucht man aber andere Qualitäten als im Bierzelt reden oder. Ihm wurden so viele Vorlagen gegeben. Seine Nummer eins, die sie ja faktisch in diesem Moment ist, als er als Nummer zwei zu loben und stärker zu machen, was, finde ich, ihn auch hätte stärker gemacht. Und auch seinen Verzicht, weil wenn ich, oder Verzicht oder seine Niederlage oder wie auch immer man es framen will, aber wenn ich zurückstehe faktisch vor jemand und jemand den Vortritt lasse oder lassen muss, je stärker der oder diejenige ist, desto stärker lässt es mich auch aussehen. Und das finde ich schon interessant bis seltsam, auch in der Rezeption, dass dieses Interview ihm so positiv ausgelegt wird und er nicht einmal etwas Positives über Annalena Baerbock sagt. Das hätte ich schon erwartet.
Das hat mich auch sehr gewundert. Und ich habe es auch mehrmals gelesen, weil ich dachte, ich habe es falsch gelesen. Oder ich habe es irgendwie nicht wohlwollend genug gelesen.
Klar, natürlich, die Frau ist falsch, Samira, immer.
Das führt mich insgesamt kurz noch zu einem Schwenker zu Interviewführung im Allgemeinen und den Umgang mit den Kanzlerkandidaten, beziehungsweise wie wir sie wahrnehmen, ist ja immer Produkt dessen, wie sie schlussendlich von Journalisten in Interviewform abgebildet werden. Und hier, es wurde sehr gelobt. Ich fand die Fragen auch interessant, aber die waren, fand ich, obwohl sie an manchen Stellen versuchten, kritisch zu sein, fand ich die auch sehr wohlwollend. Und genauso verhielt es sich mit dem ProSieben-Gespräch mit Annalena Baerbock, mit Thilo Mischke und Katrin Bauerfeind. Und ich muss da leider so Kritik üben, beziehungsweise muss mich selber rügen, weil ich mit der falschen Erwartungshaltung in das Genre gegangen bin. Und vielleicht liegt es eben auch am Interviewgenre, sowohl in der Zeit als auch im ProSieben-Format, dass ich nach wie vor die innere Dienstleistungshaltung habe als Bürger, dass die Journalisten der Aufgabe nachgehen, den Kanzlerkandidaten auf Probleme oder Brüche oder Ungenauigkeiten oder Widersprüche hin abzuklopfen und die mit ihm zu besprechen, aber natürlich dem Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin den Raum und die Möglichkeit geben, sich und das politische Programm zu präsentieren. Das muss beides da sein. Wir müssen ja als Bürger quasi erfahren, wofür steht die Person, was möchte sie, was sind ihre Visionen, was sind ihre Bestrebungen, aber auch, was ist das für eine, was sind ihre Werte, wo sind ihre Schwächen, wo sind ihre Stärken. Und speziell in dem ProSieben-Interview und eben auch stellenweise im Zeitinterview hatte ich den Eindruck, dass es nur darum ging, sich selber nicht mal inszenieren im negativsten Sinne, also dass es gar nicht irgendwie, dass es unauthentisch war, sondern einfach rein Werbung für sich als Person und als politische Person machen zu können. Und ich möchte das nämlich vergleichen mit den verschiedenen Formen von Interviews, die man ja führen kann. Also es gibt ja das kooperative Gespräch, was ganz früher Johannes B. Kerner mal hatte und Markus Lanz hat das ja gelegentlich, wo man quasi durch Freundlichkeit versucht, mehr Inhalte zu bekommen. Dadurch, dass man einfach in Kooperation zueinander im Dialog ist, im Gespräch, erhofft man sich einfach eine größere Plaudrigkeit oder eben eine Möglichkeit, tiefer zu gehen, weil die Person sich mehr öffnet und eben durchlässiger macht. Das funktioniert aber bei Politikern sehr schwer, wenn sie extrem abgebrüht sind oder sehr gut vorbereitet oder eben ihre Gesprächsversatzstücke vorbereitet haben. Und Annalena Baerbock ist sehr, sehr gut darin, einfach ihre Interviewblöcke zur Verfügung zu haben, je nach Thema, so wie die meisten eben rhetorisch geschulten Politiker auch. Und dann gibt es natürlich das konfrontative Interview, was ich auch stellenweise sehr anstrengend finde. Michelle Friedmann war da natürlich eine Galionsfigur für, wo einfach die Person so lange gebrutzelt und geröstet wird, bis sie sich irgendwie verspricht oder bis sie Fehler macht oder bis sie sich in ihren eigenen Widersprüchen verwickelt oder einfach keine Möglichkeit mehr hat, mit vorgefertigten Baukästensätzen irgendwie zu antworten. Und auch Markus Lanz hat das mittlerweile eben in seinem Instrumentarium an Grillmethoden sozusagen mit reingenommen. Und ich finde, er alterniert da ganz gut. Hat jetzt auch während der Pandemie ja gezeigt, eben im Umgang mit Fehlern, mit pandemischen Fehlern, die von Politikern, PolitikerInnen gemacht worden sind, dass er im Interview schon geschafft hat, sie sozusagen zu knacken. Aber du hast die Intention auch gespürt. Also spürst auch dann die Agenda des Interviewenden, dass er jetzt in dem Moment dieses Ziel erreichen möchte. Und das führt uns zum ProSieben-Gespräch. Ich dachte am Anfang, es geht um mehr Kritik und merkte dann ab der zweiten Hälfte einfach, es geht um ein Sommerinterview schlussendlich. Es war im Grunde genommen das kooperative Moment eines Sommerinterviews. In dem Moment, wo ich das verstanden habe, wurde das Gespräch automatisch besser, weil ich eine andere Erwartungshaltung in Bezug auf das Gespräch hatte und dementsprechend auch mit den Antworten von Annalena Baerbock anders umgegangen bin. Und dadurch war es dann auch ein eben kooperatives Gespräch und ich habe sie jetzt als Person kennengelernt, aber ich weiß jetzt noch nicht so viel darüber, warum ich sie nicht wählen sollte. Ich weiß jetzt sehr viel darüber, warum ich sie wählen sollte, aber ich habe jetzt noch keine Meinung dazu, warum es vielleicht keine gute Idee wäre, sie zu wählen. Und ich glaube, das ist auch eine Information, die man aber haben muss als Bürger.
Ja.
Das nur so als kurzer Einschub.
Also weder Robert Habeck noch ProSieben konnten uns jetzt bisher wirklich die Gründe dafür oder dagegen geben, diese Frau zu wählen. Aber die nächsten Monate werden sie uns bringen. Was ja auch in diesem Wahlkampf wirklich, finde ich, spannend ist. Ich hasse das Wort spannend, Samira. Warum habe ich spannend gesagt?
Ich habe es aber auch schon 8-mal gesagt.
Was besonders ist an diesem Wahlkampf, ist, dass man ja das größte politische Problem sowohl als Komplex, aber auch der politische Umgang damit, das Missmanagement, nämlich die Pandemie, nicht abwählen kann. Mhm. Ich kann nicht jemand wählen, wie früher, der sagt, Arbeitslosigkeit, das sind meine Konzepte, das packe ich an. Oder, naja, Klima ist vielleicht ein falsches Beispiel. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist bei der Pandemie schwierig, weil sich alle Parteien die Hände schmutzig gemacht haben, will ich jetzt mal sagen, in diesen vergangenen gut 14 Monaten. Und ich ja tatsächlich auch bei Parteien, die sonst sehr die Politik machen, die mir vielleicht gefällt, tatsächlich einige Figuren oder einige Momente finde in der Pandemie. Ich finde, sie haben sehr falsch gehandelt. Und zwar sehr kritisch auch falsch. Mhm. Und die einzige Partei, die wirklich nirgendwo Verantwortung getragen hat in dieser Pandemie, für die gibt's die Pandemie, nämlich das ist diese sogenannte AfD. Deswegen ist es ja auch nochmal jetzt spannend, und du hast es vorhin schon gesagt, wer jetzt sozusagen die nächsten Monate noch nutzt, um Pandemiepunkte zu machen für den Wahlkampf. Und jetzt in dieser Zeit ist es ja so, dass man das Gefühl hat, es ist sowieso alles egal. Man schiebt sich so, denn es ist so ein 0-0 bei regnerischem Wetter, beide können nicht mehr absteigen oder aufsteigen. Interessant, die Fußballmetaphorik diese Woche, Friedemann, aber es ist egal. Und man schiebt sich jetzt so ein bisschen Ball und her und dann würfelt man noch so Zahlen aus, 165er-Inzidenz. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, also ich fand es immer albern, Leute, die gesagt haben, boah, ich blick gar nicht mehr durch bei diesen ganzen Regeln, weil so kompliziert war es gar nicht. Aber jetzt ist bei mir der Moment gekommen, wo ich sage, ich will es auch nicht mehr verstehen. So, ich will nicht mehr verstehen, welches Bundesland jetzt welche Schule bei welchen irrwitzig hohen Inzidenzzahlen noch offen lässt, weil sie glauben, jetzt ist irgendwie auch schon wurscht. Jetzt sowieso, jetzt ist bald Mai, da kann man ja machen, was man will. Während wir ja gleichzeitig sehen, dass auch jetzt, wenn viele Leute geimpft werden, trotzdem noch schlimme Dinge passieren können. Und das RKI ja jetzt endlich nochmal belastbare Daten gesammelt hat in Studien, wie sehr dieser Satz, vor dem Virus sind alle gleich, den wir ja vor 2 Wochen auch schon einmal durchkritisiert haben, einfach empirisch nicht haltbar ist. Und dass alles, was jetzt sozusagen noch verbaselt wird, so hinten raus, trifft wie immer sozial eher benachteiligte, arme Menschen, kranke Menschen härter als die anderen. Wo es natürlich eine Riesengefahr lauert, dass jetzt noch mehr elitäre Politik gemacht wird, weil die Lobbygruppen sind jetzt langsam ruhig, die Alten sind geimpft, das Klientel ist geimpft, allen geht es wieder einigermaßen gut, alle Privilegierten gehen jetzt raus, fahren in Urlaub und übrig bleibt den letzten Beißen sozusagen die Hunde.
Ja, das ist, ich glaube, es ärgert mich noch umso mehr, als dass, also das RKI hat ja eben Dienstag nochmal die Zahlen sozusagen erhärtet, aber rein soziologisch, aber auch rein einfach durch phänomenologische Wahrnehmung konnte man das ja natürlich erschließen und man hatte ja auch Beispiele, zum Beispiel aus Großbritannien und Portugal, wo eben die Verläufe und der Umgang eben mit den ökonomisch schwachen Individuen in der Gesellschaft eben ähnlich verlief, was die auch Maßnahmen angeht. Und weil jetzt die Ausgangsbeschränkungen nun bundesweit als sogenannte Bundesnotbremse sozusagen beschlossen worden sind, habe ich natürlich auch aus Wut und in Reaktion auf eben diese Ausgangsbeschränkungen ein paar Nachrichten auch in Bezug auf die Petition bekommen, nach dem Motto, jetzt hast du, was du wolltest, bist du jetzt glücklich? Und ich bin überhaupt nicht glücklich, ganz im Gegenteil, aus zwei Gründen. Das eine ist, ich fang mit der Ökonomie an. Also die Ausgangsbeschränkungen, das ist, wir haben eben verschiedene Studien, die nahelegen, dass das von all den Instrumenten, von all den Möglichkeiten, die zur Verfügung stünden, um aus einem Lockdown einen echten harten Lockdown zu machen, eins der nicht effektiven oder weniger effektiven Mittel ist. Wir haben schon häufig im Podcast darüber gesprochen. Wir sehen eben die Momente oder die Handlungsmomente ganz woanders, sprich Wirtschaft, sprich Industrie, irgendwie anderer Umgang mit den Schulen und so weiter. Aber ich will nicht klingen wie eine kaputte Schallplatte. Aber Ausgangsbeschränkungen waren von allen Instrumenten das uneffektiv, also im Rahmen eines Lockdowns aus meiner Perspektive wirklich das uneffektivste, weil es eben noch dazu ökonomisch schwache Familien am meisten schadet durch Wohnraumenge. Es gibt keine Ausweichmöglichkeiten, Familien, die nicht die super tollen großen Loftwohnungen oder Gärten oder Häuser haben, wo sie die Möglichkeit haben, eben eine Ausgangssperre emotional und physisch unbeschadet zu überstehen. Und physisch unbeschadet meine ich natürlich im Hinblick auch auf häusliche Gewalt, die eben ein Faktor ist, den man mit berücksichtigen muss. Aber insgesamt das noch rausgekehrt, weil ich tatsächlich Gespräche mit Leuten hatte, eben über genau die RKI-Studie, die sagten, ja, das ist ja normal, dass natürlich arme Menschen stärker betroffen sind, die halten sich ja weniger an die Regeln. Und ich war so unendlich geschockt, weil das eigentlich aufgeklärte, aufgeschlossene Personen waren, denen ich dann wirklich wie in der Nachhilfe die Zusammenhänge zwischen Milieu, Habitus, Lebensumstände und ökonomischer Situation erklären musste, die bedingen, dass diese Personen Opfer eines mangelnden Schutzes vor der Pandemie sind und sie nicht selber in irgendeiner Form verantwortlich dafür sind, krank zu werden. Also einerseits sind Menschen, die Exposition gegenüber der Infektion als solches ist einfach ungleich. Menschen in prekären, schlecht bezahlten, in manuellen Berufen, in Pflege, Sektor oder im Einzelhandelssektor oder im Dienstleistungssektor, ne, die ganzen Bereiche, wo wir immer klatschen und die sogenannten systemrelevanten Berufe, die die ganze Ökonomie am Laufen halten, wenn alles stillsteht, sind eben gleichzeitig ironischerweise die schlecht bezahltesten und sind die, die am meisten eben dem Virus ausgesetzt sind. Und aufgrund ihrer ökonomischen Situation sind sie aber genötigt, weiterhin diese Berufe zu machen, um ökonomisch überleben zu können und müssen sich physisch in Gefahr bringen. Der zweite Aspekt ist, ärmere Bevölkerungsgruppen sind insgesamt anfälliger auch für schwere Krankheitsverläufe, weil es entweder Vorerkrankungen gibt, zum Beispiel Diabetes oder andere Aspekte, Bluthochdruck, die aus verschiedenen Faktoren sich zusammenstellen. Aber ein Momentum ist einfach, dass Menschen, die besser situiert sind ökonomisch, einfach ihre Gesundheit besser pflegen und schützen können. Und es ist tatsächlich so. Wir haben eine Situation in einem sehr wirtschaftlich starken Land, in der wir trotzdem einen nicht egalitären Umgang in der Gesundheit mit den Menschen haben. Und Leute können es sich leisten, gesund zu bleiben, und für andere Leute ist es tatsächlich ein Luxus. Und auf Grundlage eben einer bestehender Vorerkrankung ist es natürlich so, dass dann eine Covid-Erkrankung stärker ausbricht. Stärkere Konsequenzen hat.
In dieses Thema platzt heute noch die interessante Meldung rein, dass Amazon in manchen Standorten in Deutschland den Mitarbeitenden das Tragen einer FFP2-Maske verbietet, ausdrücklich. Es ist nur eine OP-Maske erlaubt, weil man sonst natürlich zusätzliche Pausen gewähren müsste.
Oh mein Gott.
Beim Tragen einer FFP2-Maske, und das ist schon interessant, weil das zum Beispiel so solche Sachen, die ich zum Beispiel nicht weiß, weil es mich nicht betrifft, das sagt ja auch schon einiges aus, dass nach 75 Minuten immer eine Pause vorgesehen, wenn man einfach länger nicht arbeitend unter diesen Masken sein sollte, körperlich arbeiten. Ja. Und diese 30-minütige unbezahlte Pause, das wäre für Amazon nicht denkbar gewesen.
Wahnsinn, das ist natürlich auch die Begründung, warum in allen Betrieben die FFP2-Masken nicht verpflichtend sind. Ich dachte aber, dass sich das dann in Berufen, die irgendwie teilweise draußen sind, dann nochmal anders verhält. Aber das ist, dass man den Mitarbeitern verbietet, diese Masken zu tragen, ist einfach ein ganz neues Maß an Zynismus. Und genau, über die Masken als solches, auch als Investition in die eigene Gesundheit, die auch für manche eben riesen Luxus darstellt, weil auch da nicht gewährleistet worden ist, dass das einfach wie selbstverständlich natürlich für alle verfügbar gemacht wird, hatten wir auch gesprochen. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich auch, dass wenn die Kinder zu Hause bleiben müssen, Elternteile, die eigentlich arbeiten, gehen müssten, um sozusagen die Familie versorgen zu können, eben natürlich auch auf die Kinder aufpassen müssen. Und das ist ein auch wirtschaftlicher Faktor, der dann wegfällt. Und das sind alles ganz viele Aspekte, die dann in der Summe bedingen, dass eine Gruppe von Menschen einfach von der Regierung schlechter beschützt wird. Und ich finde das als Aussage oder als Erkenntnis so befremdlich und verstörend, dass wir soziologisch hinnehmen, dass einfach strukturell bedingt durch ganz viele Wirtschaftsfaktoren durch soziale Faktoren ist einfach so ein hingenommener Fakt ist, ja gut, manche trifft es halt wesentlich stärker.
Dazu gehört natürlich auch die unausgesprochene Wahrheit, dass die Testpflicht zumindest teilweise für deutsche Betriebe aus genau einem einzigen Grund nicht gekommen ist. Nicht, weil die Tests so viel Geld kosten, nicht, weil angeblich das die Leute nicht mit sich machen lassen würden und auf Körperverletzung klagen würden. Das ist alles offen gesagt völliger Bullshit, der von Leuten wie Peter Altmaier verbreitet wird, sondern aus einem einzigen Grund, der daran anschließt. Wenn ich meine gesamte Belegschaft, sagen wir mal einmal, zweimal die Woche, was ja auch schon nicht wirklich sinnvoll ist, aber sagen wir mal zweimal die Woche teste, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich so viele bisher unentdeckte positive Fälle finde, die dann sofort in Quarantäne müssen und eventuell ganze Teams oder Schichten in Quarantäne müssen, so hoch, das kostet ein Unternehmen unter Umständen so viel Geld, dieser Ausfall von Arbeitskraft, der eigentlich nur Infektionsschutz von Arbeitskraft ist, damit die Leute nicht schwer krank werden oder sterben, dass es nicht durchzusetzen gewesen wäre. Weil man einfach zu oft hätte Leute nicht zum Arbeiten benutzen können. Und ich finde, da wird nochmal viel klarer, wenn der Kapitalismus unter Druck kommt sozusagen oder da wird so ein Schlaglicht drauf geworfen, dann sieht man, worum es da eben auch geht. Nämlich teilweise wirklich um einfach die Funktionalisierung von Körpern, die bitte gesund erscheinen sollen und der Rest ist dann so ziemlich egal.
Das sind ja so Sachen, du hast es vorhin nämlich selber gesagt, es ist interessant, dass man das selber nicht weiß, genau, weil das eben Sachen sind, die einen nicht betreffen, aber die auch oder einen nicht tangieren oder nicht Teil dann der Arbeitslebenswirklichkeit sind. Aber man hat da natürlich auch einen blinden Fleck der Privilegiertheit, die einen auch vergessen lässt, dass zum Beispiel manche Familien davon abhängig sind, dass die Kinder ja in der Schule auch zum Mittag essen. Zum Beispiel, dass das ein Wirtschaftsfaktor ist, wenn die Kinder daheim bleiben. Und ganz banal natürlich, nicht jeder kann sich einfach Essen bestellen über Gorilla oder Amazon Prime Now oder Lieferando oder sowas und muss natürlich auch einfach in die Orte gehen, wo viele Menschen sind, um Sachen einzukaufen und einfach sich in Kontakt mit anderen Menschen begeben. Und klar, wie selbstverständlich liegen hier natürlich auch so kleine Schnelltests und die kosten aber auch eben wahnsinnig viel.
Hi ihr Lieben, hier melden sich Friedemann und Samira, Zukunftsfriedemann und Zukunftssamira aus dem Schnitt. Wie ihr gerade live miterleben konntet, haben wir von dem Projekt Alles dicht machen gehört, in dem Moment, wo wir aufgezeichnet hatten, waren aber noch ein bisschen überfordert, respektive ratlos, respektive überfordert, um was es genau sich handelt, wie die Videos zu lesen sind und hatten da jetzt nur kurz reingeschaut und wollten erstmal in Ruhe alles angucken, bevor wir uns dazu verhalten.
Das haben wir jetzt in der Zwischenzeit getan und weil das doch schon sehr explodiert ist dann nach der Aufzeichnung und auch extrem relevant ist durchaus, haben wir beschlossen, da noch kurz drüber zu sprechen.
Genau, also muss man ja sagen, man hört es ja vielleicht auch wirklich auf unserer Aufnahme. Wir haben ausnahmsweise am Donnerstagabend aufgenommen und bei mir flog so eine SMS, glaube ich, von irgendjemand rein, der so geschrieben hat, what the fuck? Und dann mussten wir erstmal so hinterherkommen, wie Samira das gesagt hat. Und ehrlich gesagt hat sich das Gefühl immer noch nicht so richtig geändert. Aber wir wollten natürlich nicht nichts dazu sagen, weil man kann jetzt gerade nicht einen Podcast veröffentlichen, ohne nicht zumindest versuchen, der eigenen Ratlosigkeit und des Schrecks so ein bisschen Ausdruck zu verleihen. Vielleicht kannst du nochmal, Samira, weil mir fällt es schon schwer, in Worte zu fassen, was da eigentlich genau passiert ist. Also es gibt diese Hashtags, alles dicht machen und Lockdown für immer. Und es gab mal über 50 SchauspielerInnen-Videos auf dieser Seite von sehr namhaften Menschen. Da sind jetzt, haben ein paar schon wieder zurückgezogen, zum Beispiel Heike Makatsch oder Kostja Ullmann, habe ich gerade noch gesehen, glaube ich, hat auch quasi sein Video zurückgezogen. Und die wurden natürlich auch in Social Media veröffentlicht und jeder hatte so eine Minute ungefähr und hat so in getragenem Ton mit getragener Musik etwas vorgetragen. Ich glaube, das kann man so mal formal zusammenfassen. Was ist noch passiert, was man vorausschicken muss?
Mal sehen, alle koordiniert mit demselben Hashtag, alles eine ähnliche Ästhetik. Merit Becker hat auch zurückgezogen. Es gab auch schon Kritik von den Kollegen, die sich dazu verhalten haben. Also Christian Ullmann und Nora Tschirner zum Beispiel oder Elias Mbarek, die das öffentlich kritisiert haben. Und Jan-Josef Liefers wiederum, der so vielleicht einer der prominentesten Köpfe, das ist auch das erste Video, glaube ich, das zu sehen ist in der Liste, fungiert von der Aktion, hat sich nochmal auf Twitter und Facebook dazu geäußert, aber distanzierend von der Gleichsetzung mit Inhalten der Querdenker, aber ich finde, er hat es nicht unbedingt gerettet, die ganze Aktion. Und was vielleicht auch wichtig ist, das Impressum wurde jetzt analysiert, wie das klingt, mit großer Binärtechnik, also wurde angeschaut von der Seite, wo die Videos hochgeladen worden sind und verantwortlich für die Webseite, auf der die Videos hochgeladen worden sind, zu Alles dicht machen, zeichnet sich eben Bernd K. Wunder und der ist schon mehrmals aufgefallen durch so Aussagen, die sehr, sehr nah eben an die Narrative der Querdenker heranschrammen oder eine Semantik. Zum Beispiel nennt er eben Leute, die Masken tragen, die Mundschutz knappen. Das war im Mai letzten Jahres, wo eigentlich schon wirklich auch in der breiten Bevölkerung mittlerweile eingesickert und angekommen war, wie sinnvoll und hilfreich Masken sind und notwendig. Und da hat er eben die Leute als Mundschutzknappen bezeichnet oder die Benutzung des Wortes Corona-Nazis. Das muss man auch in Kontext setzen. Er hat das eben benutzt, um Menschen, glaube ich, in Thailand zu bezeichnen, die ihre Kinder von anderen Kindern getrennt haben, indem sie sie in Zimmer gesperrt haben oder sowas. Aber schon die Nutzung des Wortes Corona-Nazis ist halt nichtsdestotrotz irgendwie, zumindest in den aktuellen Zeiten, sehr fragwürdig. Und dieser Mann ist sozusagen zumindest der Plattformanbieter der Videos. Inwieweit er die jetzt künstlerisch mit betreut hat oder die Aktion geleitet hat, das habe ich leider noch nicht genau auf dem Schirm und das konnte ich in der Recherche noch nicht so eruieren.
Ja. Ich glaube, dazu sind zwei Spielarten von Reaktionen noch wichtig, die man kurz noch nennen muss, dass Menschen wie Alice Weidel, also ganz klar, Leute, mit denen man nicht einer Meinung sein möchte und die auch die Pandemie bisher konsequent verharmlosen, dass diese Videos sehr gefeiert haben. Genauso wie der, sagen wir mal, zumindest umstrittene Arzt Jonas Schmidt-Janasit, der auch immer wieder aufgefallen ist mit zumindest sehr relativierenden, ambivalenten Aussagen. Also aus dieser Ecke der PandemieverharmloserInnen, fasse ich es jetzt mal zusammen, kam großer Beifall. Das muss man natürlich auch einrechnen in die Gleichung, so wer klatscht Beifall. Und Jens Spahn hat den SchauspielerInnen jetzt ein Gespräch angeboten und sich sehr, sagen wir mal, wohlwollend, ausgleichend geäußert und gesagt, ja, man müsse ja da schon in einen Diskurs treten, so sinngemäß. Also so ist die Bandbreite. Ich habe eben noch mal geguckt, ich glaube, alle Medien, zuletzt habe ich geguckt bei focus.de, bis jetzt Freitag 14.42 Uhr, kritisieren diese Aktion. Also in einer tatsächlich dann wieder ironischerweise sehr gleichen Schlagrichtung. So, Punkt, that's it. Nur, dass man sozusagen reinkommt, wo auch wir stehen. Weil der erste Moment, als ich eben diese Nachricht bekam und kurz drauf geklickt habe, weil es war so, ich habe sofort gemerkt, okay, das willst du dir kurz angucken, auch wenn hier gerade ein Podcast aufgenommen wird, das könnte wichtig sein. Das ist natürlich echt wirklich verwirrend, weil man man will ja im ersten Moment nicht glauben, was man sieht, dass jetzt da wirklich die Speerspitze der deutschen SchauspielerInnen-Industrie sozusagen, wirklich sehr prominente und teilweise auch, finde ich, künstlerisch sehr geschätzte Leute dabei, wie zum Beispiel Nicolas Ovtcharek, den ich super gerne sehe und sicherlich nicht für einen platten Charakter halte. Andere Leute, die dabei sind, so geben mir jetzt weniger oder spielen in Filmen mit, die mich nicht interessieren. Aber trotzdem sind es ja alles etablierte, langjährig arbeitende, geschätzte KünstlerInnen. Mhm. Und von solch denkenden Menschen erwartet man natürlich jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt eine wie auch immer geartete Kampagne, die sich auch nur uneindeutig äußert, geschweige denn irgendwie in irgendeiner Art Pandemie verharmlosend. Man muss aber feststellen, dass anscheinend bei viel mehr Menschen, als man denkt, so eine mentale Resilienz dagegenüber dem Stillhalten, also ich meine jetzt nicht stillhalten verbal, sondern sich zurücknehmen, solidarisch sein, aushalten diese Situation, mitmachen im weitesten Sinne und ansonsten am besten keinen argen Schwachsinn öffentlich reden. Da geht was gerade gegen null. Also das scheint bis jetzt okay machbar gewesen zu sein, auch für diese Leute, die vielleicht gewöhnt sind, öfters in der Öffentlichkeit zu stehen, als sie jetzt gerade sind. Es ging anscheinend nicht mehr weiter. Und dann tritt man in solchen Videos auf, die ja auch alle beginnen mit: guten Tag, ich heiße Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler. Also erstmal etablieren, wer man ist und glaube ich, absichtlich das machen, um klar zu machen, ich spiele hier keine Rolle, sondern ich trete als ich auf. Und dann ja interessanterweise in den ersten 2, 3 Sätzen oder Vokabeln sozusagen auf einer ganz einfachen Ebene erstmal danken oder zusprechen den Maßnahmen, wie wir sie gerade haben und dem Diskurs, wie wir sie gerade haben und den letzten 14 Monaten, wie sie so gelaufen sind, um dann eben in diese seltsame Ironie zu kippen, die du sicherlich noch mal besser erklären kannst, was da genau passiert. Mhm. Und da wird es für mich dieser Ausbruch, also dieses sich erst demonstrativ auf die Seite der Regierung oder der Maßnahmen stellen oder uns, ja, der Zivilgesellschaft, wie sie jetzt gerade in Mehrheit eben versucht, mit dieser Pandemie umzugehen, der Vorsicht, der Solidarität, der Vorsorge, der Prophylaxe, des Ernstnehmens, des Mitleids, all diese Dinge, ja, die eigentlich mehrheitsfähig sind, sich da erstmal dazuzustellen, verbal, um dann ganz bewusst explizit auf eine ironische Art, explizit aber doch sehr deutlich zu machen, okay, jetzt breche ich aus in meiner Performance hier in diesem einminütigen Video. Aus dieser gefühlten Enge breche ich jetzt aus. Und das ist ja, wird ja auch mehrfach in den Videos thematisiert, so, man darf ja nichts sagen oder es ist, alle sagen ja nur das Gleiche und du musst ja ein guter Bürger sein und du darfst nicht kritisieren. Dieser Moment des Ausbruchs, das als Kunstaktion oder als Kampagne zu machen, ist für mich so eine überprivilegierte, spätpubertäre Peinlichkeit am Rand der intellektuellen Selbstaufgabe, dass ich als erstes das gar nicht glauben wollte, dass jemand sich wirklich hinstellt, jemand mit einer Karriere und einer Reichweite und einem Prestige, ja, und einem Renommee und einem Namen, Leute wie Heike Mackert, die wirklich seit 20 Jahren präsent sind und viele richtige und wichtige Dinge gemacht haben in ihrem Leben, sich hinzustellen und nicht mit keinem anderen Instrument vielleicht eine Kritik äußern zu können, als mit so einem Zynismus. Ich meine, wie blind muss man denn sein? In Indien und Brasilien sterben die Leute gerade wieder wie die Fliegen. Sie ersticken auf Krankenhausfluren. Sie werden in Brasilien festgemacht an ihren Betten, weil es fehlt das Betäubungsmittel, um sie intubieren zu können. Das ist eine Qual, das ist eine Folter. So, und man braucht gar nicht so weit weggucken. In Deutschland leiden so viele. Wir haben 80.000 Tote bis jetzt. Die Intensivstationen sind voll. Arme Menschen müssen zur Arbeit gehen unter Umständen, die einfach gefährlich sind. Die sind der Pandemie ganz anders ausgesetzt als diese Truppe von SchauspielerInnen. Also man muss auch gegenüber der Situation hier so blind sein. Und vor allem muss man auch blind gegenüber einem Diskurs sein, der seit 14 Monaten so vielfältig und kritisch ist. Es ist eigentlich eine Lehrstunde in demokratischem Diskurs. Es gibt nur eben starke Argumente für die eine Seite und nicht so starke Argumente für die andere Seite. Und dann so zu tun, als gäbe es keinen freien Diskurs und man müsste ja als Künstler jetzt ganz mutig mit solchen Videos zu kommen, ist so, es ist so blind, es ist so eine geistige Wohlstandsverwahrlosung, die ja wie immer, wir hatten es ja auch hier schon im Podcast besprochen, eigentlich nur dadurch entstehen kann, weil man sich eben nicht die Frage traut, wie viele Tote eigentlich okay sind. Und die ist natürlich polemisch und die ist schwierig, aber ich würde tatsächlich, wenn ich diese Videos sehe, ich würde gerne Volker Buch und Ulrike Folgers und Jan-Josef Liefers und alle, die da mitgemacht haben, einmal, ich will sich gerne einmal persönlich fragen, wie viele Tote sind okay? Wie viele Tote nehmen Sie in Kauf, damit Sie die Maßnahmen sinnvoll finden und nicht kritisieren? So, ihr Heldinnen des bürgerlichen Kulturgutes Schauspiel, wenn 80.000 Tote nicht genug sind, wenn bei 80.000 Toten und diesen Maßnahmen ihr euch bemüßigt fühlt, so eine Kampagne zu fahren, dann frage ich mich, bei 200.000 hättet ihr die Videos nicht gemacht? Oder bei 400.000? Oder 1 Million? Müssen wir Szenen haben wie in Brasilien? So, dass uns einfach die basalen Möglichkeiten menschlicher Mithilfe ausgehen, würde man dann sagen, ja, jetzt ist okay. Also jetzt stecke ich zurück, jetzt setze ich mich in meine Altbauwohnung und mach ein halbes Jahr, halte ich mal die Klappe. Es ist so feige auf zwei Ebenen, aus diesem Konflikt, aus dieser Frage zu fliehen, auf einerseits mit diesem Narrativ der beengten Meinungsfreiheit, das heißt, über etwas ganz anderes zu reden als über die medizinische Wirklichkeit, und andererseits stilistisch mit dieser seltsamen Ironie und sich nicht zu trauen, hinzustellen und zu sagen, okay, es ist schlimm, aber ich finde, wir sollten trotzdem die Theater aufmachen, was eine völlig legitime demokratische Meinung ist, aber das dann in Ironie zu verpacken, das macht es noch so viel mutloser, während man sich gleichzeitig ja als die letzten aufrechten Verteidiger des freien Diskurses aufspielt. Und dass dann AfD und Querdenker und so weiter aufspringen, zeigt ja nur, was grundsätzlich vielleicht gerade ein Problem ist, nämlich, dass diese tiefwurzelnde narzisstische Kränkung, die sowohl bei einer AfD als auch bei den Querdenkern als auch bei diesen Schauspielerinnen anscheinend am Werk ist, nämlich nicht den Ton angeben zu können und ausnahmsweise vielleicht keine Argumente zu haben und nicht gehört zu werden, keine Resonanz zu haben, keinen Beifall zu kriegen, das halten die alle gleich schlecht aus. Und da macht man sich wirklich gemein mit einem Rand der Gesellschaft, gegen den eigentlich ja alle zusammen sich wappnen sollten, so verschiedener Meinung man ja auch gegenüber einer einzelnen Maßnahme sein kann. Und da so auszubrechen, das finde ich wirklich, Christian Ulm hat es gesagt, man kann in dem ausnahmsweise ist dieses Wort, finde ich, genau richtig gewählt, man kann sich nur schämen dafür. Entschuldigung für den Rant, aber das musste jetzt mal raus.
Total berechtigter Rant, und ich kann alles 100% nachvollziehen, was du sagst, inklusive auch der Fremdscham. Ich glaube, ich will sozusagen eine Benefit of Doubt versuchen zu verstehen, wie die Schauspieler darauf kamen, dass das in der Gesamtheit als Kunstprojekt und als performativer Akt ihrer Kritik an die Regierung gegenüber irgendwie sinnvoll oder klug oder schön oder hilfreich wäre. Und ich glaube, was sie unterschätzt haben in dem Moment, ist, dass sie an drei sehr wichtigen Stellen von jeder Form von kampagnenartig kommunizierter Information oder Inhalt gescheitert sind, komplett gescheitert. Du hast die Form, die Wahl von Zynismus oder Spott und Häme, und Lorenz Mayer hat es interessanterweise eine doppelte Ironie genannt, weil was machen die Schauspieler? Sie stellen sich am Anfang hin und präsentieren sich als sie selbst, als Privatperson, und fangen an, ich bin Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler, gehen dann aber in das uneigentliche Sprechen, also das Gegenteil von dem sagen, was man eigentlich meint, das überhöhte, sarkastisch, jetzt in diesem Moment dann auch zynisch seiende Moment der Spott und der Häme gegenüber den Maßnahmen oder gegenüber dem Umgang der Bevölkerung mit den Maßnahmen. Weil im Grunde genommen, die Mehrheit der Videos liest sich ja eigentlich als eine Kritik an unserem Diskurs und an der Kritikkultur der Gesellschaft, der Regierung gegenüber. Also eine Kritik an die Gesellschaft, dass sie zu entweder nicht genügend Kritik an die Politik richten oder dass die Medien nicht genügend Kritik an die Politik richten. Das sind eben übrigens dann beides auch eben rechte Narrative, also die Schlafschafe, die Mitläufer, die Menschen, die willfährig sind und hörig und Untertansgeist an den Tag legen, weil sie nicht genügend aufbegehren gegen die Maßnahmen, die aus Sicht der Schauspieler eben immer strenger werden. Und bei so einem politisch aufgeladenen Feld überhaupt mit Ambiguitäten dieser Art arbeiten zu wollen, also uneigentlichen Sprechen und Sarkasmus als Stilmittel oder Ironie, ist hochgradig schwierig, weil natürlich erstens die Leute, die es affirmativ lesen, werden es instrumentalisieren und die Leute, die aber auch die Botschaft dahinter, die den Spott und die Häme natürlich als solches verstehen, werden es für ihre Zwecke instrumentalisieren. Und das wurde ja allenorts gemacht, du hattest Alice Weidel genannt, Georg Maaßen hat das freudig geteilt, die AfD teilt das, alle Querdenker teilen das und sagen, toll, die A-Listen-Schauspieler sind auf unserer Seite. Das heißt, schon allein in der Form fing es schon an, problematisch zu sein. Es sollten, glaube ich, auch lustige Videos sein. Und ich glaube, es ist auch erst so frappierend in der Gesamtheit der Videos. Es sind 57 und alle haben versucht, dieses Stilmittel mehr oder weniger gekonnt umzusetzen. Ich glaube, der Schwerpunkt liegt auf weniger gekonnt und jemand hat auf Twitter auch passenderweise geschrieben, das ist der Beleg dafür, dass Schauspieler ihre eigenen Texte lieber nicht schreiben sollten und lieber spielen sollten. Und das fand ich an manchen Stellen leider sehr angebracht.
Weil du darfst das sagen, du bist Schauspielerin. Ich habe mich das jetzt nicht getraut.
Ich darf das sagen, ja. Ich habe, also manchmal denke ich, ich weiß noch einen Spruch, den mein Regisseur irgendwann mal zu mir gesagt hatte, so, weil ich anfing mit, ja, aber ich dachte, wir können das so machen. Und der Regisseur sagte, ja, wenn Schauspieler anfangen zu denken, das ist keine gute Idee. Und ich musste natürlich an diesen Satz denken, als ich diese Videos angeschaut habe und dachte, die saßen hier im Kämmerlein, hielten das für eine gute Idee, aber leider hat sie keiner daran gehindert als Korrektiv. Der zweite Aspekt ist, bei jeder Kampagne natürlich neben der Form ist überhaupt der Inhalt. Und da können wir, das wäre jetzt müßig, jeden einzelnen Punkt abzuklappern, aber die meisten Aussagen sind einfach falsch. Und du hast es auch schon gesagt, also wir haben weder eine, in Anführungsstrichen, gleichgeschaltete Presse, das als Zitat, noch gibt es keine Kritik. Ich weiß nicht, wo sie das letzte Jahr waren, irgendwie, was sie an der Medienlandschaft verpasst haben. Also ich glaube, selten wurde die Regierung so viel kritisiert wie jetzt in den letzten Wochen und Monaten von Medien und Bürgern. Drittens ist es nicht so, dass man nicht sagen darf, was man denkt. Und wie gesagt, also es gibt Querdenker-Demonstrationen mit 40.000 Leuten, die werden geschützt von der Polizei, die finden statt. Die Leute sagen, was sie stört und was ihre Meinung ist und was sie denken, was sie für richtig halten. Das heißt, inhaltlich stimmen die Aussagen nicht und bedienen nach wie vor einfach nur eben diese konspirativen Narrative. Und das Dritte ist die Wirkung. Und ich glaube, da waren sie einfach sehr naiv. Also wenn ich Jan-Josef Liefers Rechtfertigung lese auf Twitter und Facebook, der sagt, ich hätte nicht gedacht, dass Querdenker meine Sachen einverleiben würden und für sich instrumentalisieren. Oder auch andere Schauspieler hatten das eben angedeutet und haben dann gesagt, ich distanziere mich natürlich ganz weit davon. Merit Becker hat auch gesagt, sie entschuldigt sich. Sie hätte nicht gedacht, dass das eben irgendwie in irgendeinem Zusammenhang gebracht werden könnte. Muss ich natürlich sagen, wie naiv seid ihr denn eigentlich? Also habt ihr diese Wirkung, habt ihr diesen Applaus nicht mitbedacht? Und ich weiß, wir haben dann die alte Diskussion, muss man als Künstler, und das will ich wohlwollenderweise in diesem Moment als Akteursbenennung gelten lassen, so dass hier Leute nicht als Journalisten oder als Kampagnisten, Aktivisten, sondern wirklich als Künstler, als Schauspieler aufgetreten sind, soll der Künstler den Applaus von falscher Seite in sein Werk mit eindenken, wenn er das denn publiziert und produziert. Und in diesem Fall würde ich ganz klar und deutlich sagen, ja, natürlich, wir haben hier gerade eine lebensbedrohliche Krisensituation, die das ganze Land betrifft, die politisch diskutiert, aufgeladen, Missbrauch instrumentalisiert wird. Und natürlich muss man berücksichtigen, welche Wirkung, welche Mittel man jetzt damit zur Verfügung stellt für die falsche Seite. Und da sind sie einfach mit Anlauf in diese Falle gesprungen. Und ich weiß eben nicht, also ich kann einfach nur Naivität unterstellen, sonst müsste ich Boshaftigkeit oder tatsächlich willentliches Anwanzen, willentliches Anbiedern an die Seite behaupten und denken. Und da erlaube ich mir sozusagen die Selbstaussagen der Schauspieler aber für voll zu nehmen, wenn sie sagen, nein, wir haben mit den Querdenkern nichts zu tun. Die Handlungen erzählen ein bisschen eine andere Sprache, aber ich will ihnen das zugestehen. Und was mich so wütend macht, ist unabhängig davon, ach so, und noch als zweiter Aspekt der Wirkung, neben Instrumentalisierung und Applaus von falscher Seite, ist natürlich die Außenwirkung für alle Leute, die seit Tag 1 von dieser Pandemie auf irrsinnige Art und Weise betroffen sind. Also sind es die Menschen in den Gesundheitsberufen, Familien, alle Leute, die sich zusammenreißen, Menschen, die andere Menschen verloren haben im Rahmen der Pandemie. Wenn sie sich diese Videos angucken, müssen sie sich komplett verarscht vorkommen. Komplett. Weil was hätte diese Star Power eigentlich für eine Kraft, gehabt, eine diskursive Kraft, sich für etwas einzusetzen. Es ist ja absolut legitim, und du hast es auch gesagt, gerade als Schauspieler und ich selber auch, die auch vom Drehen lebt, kann natürlich nachvollziehen, dass sie einen Raum gesucht haben, um sich künstlerisch mitteilen zu können und um ihre Verzweiflung irgendeine Form zu geben. Aber was hätten sie mit dieser Wut, mit dieser Verzweiflung, mit dieser Bitterkeit, die da ja aus den Videos rausspricht, für proaktive, für produktive, für konstruktive Programme, Projekte, Ideen, Vorschläge, Kritikpunkte voranbringen können, die irgendein Vorschlag sind und nicht einfach nur destruktive Häme eines, du hast es penelhaft gesagt, mich erinnerte das auch an so eine Teenager-Bockigkeit, ja cool, okay, das Drüberstellen, das hundertprozentige Drüberstellen auf eine Art, dass es einfach nur gehässig und bissig wird in der Situation überhaupt, also Kategorie Gehässigkeit, also diese Häme in der Situation, wo einfach gerade alle Leute strugglen, alle Leute leiden, alle Leute physische und nicht physische, emotionale Schmerzen haben über diese Gesellschaft, gesamtgesellschaftliche Situation. Da mit Gehässigkeit drauf zu reagieren, ist das sinnloseste, destruktivste und unproduktivste, was ich mir vorstellen kann. Ausgerechnet Leute mit intellektuellen Mitteln, kulturellen Mitteln, finanziellen Mitteln, die es eigentlich besser könnten und besser wissen müssten. Und das ist, glaube ich, das Frustrierende. Und das meine ich eben mit Außenwirkung. Das ist ein Schlag ins Gesicht für Menschen, die eben seit Tag 1 dafür kämpfen, dass die Situation besser wird. Und die sagen, wir wollen keine langen Lockdowns, wir wollen, dass es irgendwie angenehmer für uns wird, für alle. Und noch ein ganz, ganz letzter Punkt. In der Kommunikationswissenschaft hat man die Theorie der Opinionship Leader, also die Frage, welchen Leuten man Gehör schenkt, welchen Leuten man glaubt, wenn sie sagen, das ist richtig, das ist falsch. Und das wird natürlich, das ist für die politische Forschung extrem relevant, aber auch zum Beispiel fürs Marketing. Also welche Figuren, welche Testimonials sind vertrauenswürdig und glaubwürdig? Und parasoziale Beziehungen und so weiter, die man aufbaut mit Schauspielern und Figuren, die diese Schauspieler verkörpern, bedingen, dass man gerne Leuten vertraut und glaubt, die man oft im Fernsehen sieht oder deren Figuren man mag oder deren Filme man gerne schaut und so weiter. So. Und ich habe einige ältere Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich sehr lange sehr viel über die Maßnahmen spreche und die Impfkampagne und die Sachen, die nicht gut laufen gerade und die Sachen, die sie aber berücksichtigen müssen, um sich selbst und andere, aber vor allem sich selbst zu schützen aufgrund ihres erhöhten Alters. Und manchmal ist da Widerstand und manchmal ist da auch ein gesundes Misstrauen, was auch total berechtigt ist, weil sie auch sagen, wer bist du denn, mir das zu erklären? Und ich kann dann immer nur mit Liebe und Geduld und Links und Inhalten und Artikeln und den Aussagen des RKI zum Beispiel darauf reagieren. Und ich habe es dann geschafft, Leute zum Beispiel zum Impfen zu bringen, die vorher einfach Angst hatten vom Impfen, und habe geschafft, Menschen dazu zu bringen, eine Maske zu tragen, obwohl sie eben keine Maske tragen wollten. Und dann kommt ein Jan-Josef Liefers, den diese Menschen aus dem Fernsehen kennen und schätzen und sagen, ja, den Tatort, den gucke ich total gerne. Und die kommen zu mir und schreiben mir dann per SMS und sagen, ja, aber der Typ, den ich gerne im Fernsehen sehe, dem ich vertraue, der hat gesagt, das ist alles Quatsch und die Regierung macht eh alles falsch und jetzt muss ich eh nichts mehr machen. Sehr überspitzt, aber das ist jetzt schlussendlich den Tenor, den ich von ein paar Nachrichten heute hatte. Und ich verzweifle daran, ich bin traurig, es macht mich wütend, dass ich quasi ein Jahr lang Überzeugungsarbeit aus dem Privaten kaputt gemacht wird von dem Opinionship-Leader, gegen dessen Star-Power und Kredibilität, die vermittelt wird durch seine Arbeit bei den Öffentlich-Rechtlichen, gegen die ich einfach nicht ankomme. Emotional nicht, affektiv nicht und intellektuell nicht. So, und der hat jetzt das Narrativ besetzt bei den Personen, die sagen, ja, stimmt eigentlich, alles Kacke. Und das, glaube ich, ich weiß, das ist sehr privatistisch jetzt, habe ich ganze Zeit umsonst geredet, aber es ärgert mich und ich glaube, das ist bei vielen Menschen jetzt der Fall. Gerade, also diese Schauspieler haben nochmal eine ganz andere Verantwortung, weil sie auch ein Publikum haben, was eben nochmal anders auf die Pandemie schaut und was einen anderen Umgang irgendwie mit einfach wie die Regierung funktioniert hat. Sorry für meinen
Rant. Aber du sprichst da, glaube ich, nein, das ist, danke gleichfalls. Du sprichst da noch einen ganz wichtigen Punkt an, weil dadurch ja eine gewissermaßen selbsterfüllende Prophezeiung der Diskursverengung stattfindet. Ja. Wenn ich so in dieser Art, mit dieser Reichweite, auf diese Art in die Öffentlichkeit gehe, dann muss das ja, und das hätten sie einrechnen sollen, wie du richtig ausgeführt hast, muss das ja eine Gegenwehr erzeugen. Ja. Es geht nicht anders. Also wenn es nur halb so viele wären, die jetzt kritisierten, weniger prominente Leute, wenn andere ihnen mehr beipflichten, ist es egal. Es wird in dem Moment wird es polarisieren, weil du dich gegenüber so einer Aktion schwer, sehr, sehr schwer nur neutral verhalten kannst. Das heißt, die Polarisierung, die sie beklagen, die Diskursverengung, die sie beklagen, das Meinungsklima, wo man ja nicht mehr sagen könnte, was man will, das entsteht ja erst dadurch, dass ich diesen Sprechakt leiste, indem ich eben nicht, und das ärgert mich auch, zum Beispiel habe ich das bei Karl Lauterbach gesehen, der geschrieben hat, oder auch Jens Spahn geht in die Richtung, ja, die müssen ja auch auf ihre Probleme hinweisen dürfen. Sie weisen ja aber nicht auf ihre Probleme hin. Das würde man ja akzeptieren. Und wenn jemand sagt, ich habe in der Pandemie Problem XY, in dem Fall vielleicht die Theater sind zu, ich kann nicht mehr drehen, die Kultur geht kaputt, daraus würde da aus solchen ganz im indikativ geäußerten, unironisch vorgetragenen Sorgen oder Nöten oder auch Wünschen an eine Situation, daraus entsteht ja keine Diskursverengung. Die Diskursverengung entsteht ja, wenn man selber schon eine Grenze überschreitet, des in diesem Fall mindestens guten Geschmackes, ja, weitere Grenzüberschreitung kann man da noch diskutieren, und das, der sozusagen des Anstands gegenüber den Angehörigen von Toten und gegenüber den Leuten, die in der Pflege gerade Krasses leisten und so weiter und so fort. Danach muss ja das Diskursklima in Anführungsstrichen vergiftet sein oder die Temperatur steigen. Ja. Und das ärgert einen so, dass sie genau das, was sie ja vorgeben zu beklagen, was ich ja auch mitbeklagen würde, wenn es so wäre, wenn man nicht mehr sagen könnte, was man will, wenn man sofort für alles total geschitstormt wird. Ja, das wäre ja furchtbar, wenn es so wäre. Aber wenn ich sozusagen an einen Abendsessentisch platze und sage, Heil Hitler, ihr Wichser, und mich dann beklage, dass die Stimmung irgendwie schlecht ist, übertrieben gesagt, dann, das ist ja, das meine ich mit selbsterfüllender Prophezeiung. Wenn ich aber hingehe und sage, pass auf, ich bin Vegetarier, ich würde lieber kein Fleisch essen heute, dann wird auch keiner zu mir sagen, halt's Maul.
Ja, klar.
So, also es ist ein klassischer Fall von, wie man in den Wald hineinruft. Und das ist ja ein größeres Problem, und die Kaskade jetzt an Reaktionen, die jetzt passiert, und die Automatismen und der Domino-Effekt und die Chefredakteure von rechtskonservativen Zeitungen, die jetzt sagen, ja, jetzt kommt die Cancel Culture, das ist alles so fucking vorhersehbar. Und als denkender Mensch, der sich zutraut, irgendeine Rolle im Diskurs zu spielen, muss ich mich vorher fragen, wenn ich diesen Sprechakt tätige, wenn ich mich in die Öffentlichkeit stelle und sage XY auf die und die Art, wenn ich an den Abendessentisch trete und sage, ich hätte gerne ein fleischloses Gericht oder Heil Hitler, ihr Wichser, was passiert bei T+1? Was sind die Reaktionen darauf, wie du es auch schon ausgeführt hast? Und ich muss ja mit, wie du gesagt hast, gewisse Dinge mit einrechnen. Ich muss aber auch mich fragen, wie stehe ich dann da? So, wo habe ich mich hingestellt? Und das berührt so ein bisschen das, was du sagst. Wer möchte ich denn als bekanntes Gesicht sein? Wo möchte ich sitzen an diesem Tisch? Wie möchte ich agieren? Wofür will ich stehen? So, welche Probleme will ich äußern und welche nicht? Mache ich mich zum Beispiel zum Sprachrohr einer Branche, die überproportional leidet unter den Pandemie-Maßnahmen, was ich ja auch total unterschreibe und sage, wir können nicht immer nur die Theater und die Museen zumachen. Es ist ungerecht. Wir müssen noch mal die Büros zumachen und die Krankenversicherung und keine Ahnung, die Tankstellen sozusagen im Ausgleich. So, darüber kann man ja im Einzelnen diskutieren. Aber möchte ich derjenige sein? Möchte ich als Jan-Josef Liefers und all die anderen, wer möchte ich sein? Und diese Frage, entweder sie sich gar nicht zu stellen, du hast es sehr wohlwollend ausgedrückt, oder sie sich zu stellen und zumindest bei zwei Drittel der Antwort zu sagen, es ist mir eigentlich ziemlich egal, was ich damit auslöse, weil anders kann man sich diese Aktion ja nicht erklären. Es ist mir wurscht, das ist so in einem selbstherrlichen Sinne, nach mir die Sinnflut, nach mir die Diskurssinnflut. Das ist einfach inakzeptabel. Es ist aber auch unter normalen Umständen inakzeptabel. Das muss man ja auch nochmal festhalten. Es geht ja nicht nur um die Gereiztheit in der Pandemie. Es geht ja nicht nur darum, dass unsere Intensivstationen voll sind. Das wäre auch eine sehr, 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 sehr dumme und destruktive Aktion ohne Corona gewesen.
Ja.
Ne? Also auf so eine Art in den Diskurs zu platzen und sagen, hi, hier komme ich, ich kacke euch einmal auf den Tisch und dann schauen wir mal, wie so eure Reaktionen sind. Das kann in keinster Weise funktionieren. Das ist ja nicht der Umgang, den wir haben wollen. Und es ist so super müßig, weil es natürlich gibt jetzt ein paar Leute, die sich vielleicht auch zu sehr aufregen, weil wir haben ganz andere Probleme als diese Schauspielerin, ehrlich gesagt, was die für Videos machen. Aber es gibt natürlich jetzt wie immer auch das radikale 5%, was vielleicht sogar jemand verloren hat oder dem es wirklich schlecht geht oder die zu einer Risikogruppe gehören, und dass die natürlich jetzt nicht freundlich schreiben, sehr geehrter Herr Liefers, betreff ihres Videos vom 22. April möchte ich Sie doch bitte zur Reflexion auffordern, sondern die schreiben halt vielleicht, du Nazi. Mhm. So, aber das darf mich ja nicht wundern. So, wenn ich mich jetzt wundere als Schauspieler, dass ich einen gewissen Gegenwind kriege, dann sollte ich vielleicht wirklich meinen Internet-Account kündigen. Weil dann habe ich grundsätzlich nichts verstanden.
Vor allem diese Verwunderung finde ich auch interessant vor dem Hintergrund, dass offensichtlich die eigene Sprecherposition nicht reflektiert worden ist. Sie agieren in der Sprecherposition der Künstler, die auf einen Missstand, auf eine misslungene Art und Weise hinweisen wollen, aber reflektieren nicht, dass das alles privilegierte Künstler sind. Und das kommt hinzu. Also dadurch kommt noch eine ganz andere Form von Diskrepanz zwischen Sender und Inhalt bei den Leuten an. Weil was sie natürlich am Ende sehen, ist, da machen sich die Leute irgendwie so lustig über, dass alles nicht gut funktioniert, aber machen das aus dem Komfort einer total schönen, lichtdurchfluteten Prenzlauer Berg-Loft-Wohnung. Und es wirkt dann natürlich wie auch eine Form von Selbstmitleid, da so sarkastisch zu sein, ja, und dann muss ich daheim bleiben. Und die Ironie greift dann auch deshalb nicht, weil man nicht versteht, was jetzt so schlimm für die Person wäre, rein theoretisch diese Situation zu haben, die sie gerade hat. Natürlich reflektiert man dann als Zuschauer weiter und sagt, ja klar, sie dürfen natürlich auf Bühnen nicht mehr auftreten. Aber das sind natürlich alles auch eben Gesichter, die sehr viel drehen und wie gesagt im Bereich des Künstlerischen zu den Privilegierten gehören. Und dass das keinen Moment adressiert worden ist, außer, glaube ich, in einem Video von Nadine Dubois, die das diese Diskrepanz zumindest adressiert hatte. Es war so eins der einigen wenigen Videos, wo dann manche Leute gesagt haben, ja gut, she got a point there. Aber das nur, um zu sagen, offensichtlich hatten sie auch da einen ganz massiven blinden Fleck, dass es nicht funktioniert, als Aussage sagen zu wollen, ich leide unter der Pandemie und du dich aber gerade dabei filmst, wie du in einer wunderschönen Wohnung bist, die vermittelt, dass es dir offensichtlich sehr, sehr gut gerade geht. Das fand ich auch sehr bemerkenswert und das auch wieder in dem Bereich eben nicht reflektiert, naiv sich und sich jetzt danach wundern darüber, dass die Leute das nicht so aufgefasst haben, wie man intendiert hatte, es zu vermitteln.
Ja. Vielleicht können wir noch ein ganz kurzer Gedanke und vielleicht auch ein Paradigma für die Zukunft oder eine Selbstaufforderung sozusagen auch. Ich dachte in den letzten Monaten immer mal wieder, und ich finde, das ist wirklich der perfekte Beweis, diese Aktion, wir hören den falschen Leuten zu. Mhm. Strukturell, mhm. Systematisch bekommen Menschen im Diskurs Sprechpositionen und Aufmerksamkeit, und ich meine das jetzt gar nicht so im Sinne des antirassistischen Diskurses, das auch, dass man sagt, wir müssen marginalisierten Gruppen viel mehr zuhören, sowieso klar, aber grundsätzlich abgesehen davon, ohne diese Ladung im Pandemiediskurs, aber auch sonst im politischen Diskurs, wir überschätzen die Meinung von Leuten, die ansonsten geschätzt sind. So wie du auch gesagt hast, es gibt dann eben Leute, die gucken gerne Tatort und da taucht der Schauspieler auf und so weiter und so fort. Und wir hören viel zu wenig, erstens denen zu, die wirklich eine Expertise in einem Thema haben. Und zwar nicht nur hinsichtlich pragmatischer Handlungsanweisungen, Herr Drosten, was sollen wir mit der Pandemie tun, sondern auch, wie kommen die auf diese Position und welche Probleme tun sich da vielleicht auch auf? Aber auch anderen Leuten, die entweder direkt betroffen sind oder die sozusagen aus dem Inneren des Systems sprechen können. Also in diesem Fall zum Beispiel Ärzten auf Intensivstationen. Also in den letzten Wochen gab es jetzt wieder so eine Welle von Interviews mit Leuten, die eben auf Intensivstationen arbeiten. Eigentlich hätten wir viel früher, viel genauer darauf gucken müssen und diesen Leuten zuhören müssen, weil sonst entsteht so ein seltsames Vakuum. Das meinte ich vorhin, dass dann so SchauspielerInnen vielleicht einfach nicht aushalten, dass es gerade nichts Neues auch zu sagen gibt.
Ja.
So, und man bekommt dann so das Gefühl und denkt, ja, ich bin ja eine öffentliche Figur, ich müsste jetzt mal was Neues sagen, und dann gerät man mitunter halt genau in so eine Pseudokritik. Ich glaube, wenn wir aufmerksamer und wertschätzender den richtigen Leuten zuhören würden und uns dafür interessieren würden und das aushalten würden, was sie sagen, auch wenn es schmerzhaft sein mag, dann gibt es diese Löcher nicht, in die dann andere reinstoßen. Das wäre sozusagen mein frommer Wunsch oder auch meine meine Aufgabe an mich selber, natürlich muss man immer bei sich selber, und mir passiert das auch, dass ich dann auf irgendeinen Artikel klicke, weil irgendjemand Prominentes irgendwas sich zu was geäußert hat und ich auch schon so ein bisschen Doomsurfing-mäßig denke, ah krass, wer kippt jetzt um? Wer ist der Nächste, der sich entblödet? So, und oder man ist dann erfreut, so Stichwort Christoph Walz, der vor ein paar Wochen in der GQ ein sehr reflektiertes Interview gegeben hat, sehr genau seine Privilegien gecheckt hat und schöne Dinge gesagt hat über die Pandemie und solidarisch war auf eine unkokettierende, unanbiedernde Weise. So, aber eigentlich so, warum muss es Christoph Walz sein? So, es gäbe auch andere Leute, die dazu vielleicht was Gutes zu sagen gehabt hätten. Und ich hoffe, dass wir daraus lernen, dass, wenn man den falschen Leuten zuhört, man früher oder später in eine Situation kommen muss, die sehr, sehr unangenehm für alle Seiten ist.
Ja, talentierte Schauspieler sind keine guten Gesellschaftsberater, zwangsläufig. Manchmal schon, aber oft nicht.
Manchmal schon, Ausnahmen bestätigen die Regel. In diesem Sinne, danke, dass ihr sozusagen diese lange, lange Fußnote mit uns gegangen seid. Ich glaube, man merkt, dass es gab keine Alternative, als es einmal zu ventilieren und wenn nur, wie immer, für die eigene Psychohygiene. Und vielleicht haben wir dann doch alle was draus gelernt. Ich bin noch nicht besonders optimistisch, aber vielleicht klappt's ja.
Und damit geht's wieder zurück in die reguläre Folge, richtig?
Ja, wir steigen in unsere Zeitmaschine und fliegen zurück in die Zukunft.
Okay.
Oder ist es in die Vergangenheit?
Ganz grundsätzlich zur Petition. Im Grunde genommen, nachdem Ostern vorbei war, um ehrlich zu sein, dachte ich persönlich, dieser Zug, dessen Notbremse wir ja eigentlich vorher ziehen wollten, ist zu dem Zeitpunkt schon abgefahren gewesen. Natürlich haben wir uns über jede weitere Unterschrift wie blöd gefreut und auch über das Endergebnis sind jetzt 86.000 Unterschriften. Aber es ging speziell bei dieser Petition in der Form, wie wir sie auch präsentiert hatten, ja vor allem um wirksames, schnelles Handeln, sofortiges Reagieren, um genau alles, was ja dann jetzt mit dem langen Schwanz nachgekommen ist, irgendwie halbwegs zu verhindern oder halbwegs zu drosseln. So, das ist natürlich offensichtlich nicht eingetreten. Wir haben jetzt die Bundesnotbremse sozusagen ab 30. Und das macht mich überhaupt nicht glücklich. Das ist nicht, dass ich sage, juhu, endlich eingesperrt. Also das hatten wir auch von Anfang an kommuniziert. Es ging nicht darum, dass wir sehr gerne, dass wir irgendwelche irgendwie Raumsadisten sind, die gerne eingesperrt sind oder gerne daheim bleiben oder gerne eben möchten, dass alles zu hat. Lassen wir natürlich es bis zum letzten Tag auslaufen. Es läuft, glaube ich, noch einen Tag bis morgen. Und was sehr ernüchternd war, die einzige Reaktion, die wir bisher bekommen hatten, war einmal von dem linken Parlamentarier Andrea Wagner. Das war ein "Ich stimme zu" und eine Enthaltung von Matthias Stein von der SPD. Und sonst haben wir keinerlei Reaktion bekommen. Ich habe noch E-Mails hinterhergeschickt, einfach mit dem Link und dem Hinweis darauf, aber ich habe keine Reaktion bekommen. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, was ich jetzt noch machen, sagen, tun könnte, um irgendeine Reaktion zu erzwingen. Offensichtlich wird es nicht beachtet, wurden wir geghostet, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Ich bin zu ernüchtert, um enttäuscht darüber zu sein, oder ich sehe da sehr pragmatisch. Im Grunde genommen war die Entscheidung schon vor 2 Wochen gefällt. Wenn da nichts passiert ist, war mir dann zu dem Zeitpunkt schon klar, okay, dann wird auch erstmal nichts passieren. Danke fürs Nichtgespräch. Das wollte ich nur abschließend für diese Reise quasi anmerken, um euch auch diesbezüglich auf dem Laufenden zu halten. Und an dieser Stelle aber nochmal von Herzen vielen, vielen Dank fürs Teilen, fürs Kommentieren, fürs Unterschreiben, für das Feedback, für die Nachrichten, die ihr uns geschickt habt, für auch uns teilhaben lassen an eben euren Kämpfen, die ihr gerade privat und professionell führen müsst und musstet. Und an dieser Stelle nochmal eine große Solidaritätsbekundung an alle Leute, die jetzt so krass davon betroffen sind, insbesondere eben in Gesundheitsberufen. Und ich hoffe, wir kriegen das irgendwie alle halbwegs hin. Mehr kann ich nicht. Das klingt jetzt wie so ein Funkspruch.
Klingt wie ein Ende.
Leute, halt.
Ja, so ist es. Wir haben es versucht. Fertig, aus. Vielen Dank. Es war interessant. Und das ist auch aller Ehren wert. Und ja, so ist Politik.
So ist Politik. Das ist richtig ernüchternd und das ist vielleicht genau der richtige Ton, mit welchem wir nun Richtung USA schauen können, wo eben der Mörder von George Floyd verurteilt ist. Und es ist journalistisch sehr angenehm, auch jetzt offiziell Mörder sagen zu dürfen und nicht immer mutmaßlicher Mörder oder wie, was war eine andere Formulierung? Ich weiß es nicht mehr, aber man musste eigentlich, wenn man offizielle oder wenn man journalistische Texte geschrieben hatte, musste man da immer drumherum lavieren semantisch, was ich extrem, wie soll ich sagen, beklemmend fand, da die ganze Welt Zeuge war. Und ein Aspekt, glaube ich, der besonders interessant oder nicht interessant, aber der besonders bemerkenswert war, remarkabel war, die Ambivalenz, die man gefühlt hat bei der Genugtuung und sogar bei der Freude, dass dieses Urteil verkündet worden ist und gleichzeitig der Umstand, dass man denkt, es ist eine Schande, dass man sich darüber überhaupt freuen muss, dass ein Mörder, der auf Kamera festgehalten worden ist, wie er einen anderen Mann ermordet hat, dass eine kleine Chance bestand, dass es zu seinen Gunsten ausgeht, dass er freigesprochen wird, weil er Polizist ist in den USA und häufiger Fälle dieser Art eben straffrei für die Polizisten ausgehen, aus verschiedenen Gründen, die wir auch schon im Podcast besprochen hatten. Also der Chorgeist, der übrigens in den USA The Thin Blue Line heißt, also der Umstand, dass alle Kollegen schweigen oder die Aussage verweigern oder zusammenhalten. Und das war bei diesem Fall ganz besonders bemerkenswert, dass eben alle Polizisten eine Aussage zu Ungunsten ihres Kollegen Derek Chauvin getätigt hatten, was wirklich, also das muss man nochmal festhalten, tatsächlich eine gewisse Historizität hat. Und die Frage, die sich eben viele Beobachter und AktivistInnen, BeobachterInnen gestellt haben, war, was bedeutet jetzt das Urteil auf sozialgeschichtlicher Ebene? Also wie geht es jetzt weiter? Verändert das den Diskurs? Verändert das den Umstand, wie wir über Polizei Gewalt in den USA sprechen, aber auch schlussendlich global den Diskurs über Rassismus. Was bleibt jetzt von diesem Urteil? Und da gab es verschiedene Reaktionen. Also man konnte sehr katastrophal damit umgehen. Zum Beispiel Nancy Pelosi, die eben in ihrer Rede George Floyd dafür gedankt hat, dass er gestorben ist, damit es mehr Gerechtigkeit in den USA geben kann. Was für viele extrem zynisch war und eine extrem bittere Aussage, zumal das Wort Gerechtigkeit in dem Kontext noch viel sensibler benutzt worden ist, weil viele nicht den Eindruck haben, dass Gerechtigkeit erfolgt ist, sondern nur, in Anführungsstrichen, jemand erstmal zur Rechenschaft gezogen worden ist. AOC hatte das in ihrer Rede, in einer Rede, die sie eben veröffentlicht hatte, oder einer Ansprache rausgekehrt. Gerechtigkeit wäre es gewesen, wenn dieser Mann gar nicht erst gestorben wäre durch die Hand eines weißen Polizisten. Das wäre gerecht gewesen. Und was wir jetzt haben, ist erstmal einfach nur eine Hoffnung oder das juristische Gefühl, dass jemand eben Konsequenzen für sein Handeln erhält. Der zweite Aspekt, der extrem wichtig ist, ist, dass der George Floyd Justice in Policing Act, der jetzt sehr viele Wochen auf Eis gelegt worden ist, aus verschiedenen Gründen, natürlich jetzt die politische Situation, gerade in den USA, aber auch die Pandemie, die Reformbemühungen in der Polizeiarbeit anstrebte. Und sehr viele Aspekte kommen da zusammen, eben wie eine Fehlerkultur, eine externe sowas ähnliches wie Ombudsmänner, also externe Korrektive, die einfach Einblick haben in die innerpolizeilichen Handlungen und Dynamiken und auch die Reduktion von einem Racial Profiling, dass das jetzt wieder revitalisiert wird und eine neue politische oder diskursive Wichtigkeit bekommt. Und auch der Umstand, wie die Geschworenen schlussendlich entschieden haben, auch das hat eine extrem emblematische Relevanz. Und in Anbetracht der Tatsache, dass an dem Tag der Urteilsverkündung tatsächlich die 15-jährige Makaia Bryant auch durch Polizeigewalt gestorben ist, zeigt, vermittelt, wie dringend es jetzt ist, diese Revitalisierung und diese Mobilisierung der aktivistischen Kräfte, aber auch eben der politischen und durch die mediale Abbildung mobilisierten Kräfte zu nutzen.
Und natürlich, wenn man über die USA spricht, dann ist natürlich ein Reflex, auch ein emotionaler, dem so ein bisschen auszukommen und zu sagen, ja, das ist schon wichtig für die USA. Ich glaube, gerade zuletzt wieder verschiedene, zumindest Verdachtsfälle von rassistischer Polizeigewalt, drastisch, mit drastischen Folgen, aber auch immer noch unaufgeklärte historische Fälle sozusagen. Aber auch das Verhalten der Polizei bei den sogenannten Querdenker-Demos zuletzt zeigen uns immer wieder, dass diese Problematik des Polizierens in einer liberalen Demokratie mit diesem Chorgeist, wie du es gesagt hast, und natürlich mit einer gewissen Rekrutierung von PolizistInnen aus Milieus, wo rassistisches Gedankengut verbreitet ist, das ist eine Problematik, die wir hier auch haben und der wir uns stellen müssen. Und die Pandemie hat es so am Anfang ja sozusagen auch so ein bisschen hochgekocht und Black Lives Matter kam auch hier an. Jetzt ist es gerade in Deutschland leider kein Thema mehr, die sogenannte Rassismusstudie von Horst Seehofer und so weiter. Auch das, um sozusagen einen Rahmen zu schlagen zum Anfang unseres Gesprächs, wird sehr, sehr, sehr interessant sein ab mit einer neuen Regierung, ob da hoffentlich Fortschritte passieren und wir uns dem stellen, bevor wir erstickende POC auf Kamera festgehalten, auch in Deutschland haben. Und wir sozusagen nicht Gefahr laufen, wie Nancy Pelosi es ausgedrückt hat, jemand danken zu müssen dafür, dass er für die Gerechtigkeit gestorben ist und es vielleicht vorher hinkriegen. In diesem Sinne, wir sind mal wieder am Ende einer Folge und auf einer denkbar mollartigen, wie sagt man denn, Moll, auf einer Mollnote, auf einem Moll-Schlussakkord enden wir. Aber nichtsdestoweniger wünschen wir ein schönes Wochenende. Das war wahnsinnig schlecht. Ihr wisst, wer ihr seid.
Und wir hatten sie ja am Anfang schon angekündigt. Wir werden einfach nächste Woche darüber sprechen. Und das ist gar nicht mal so schlecht, weil bis dahin habt ihr nämlich alle die Möglichkeit, euch den Film auf Netflix anzugucken. Nächste Woche ab Montag ist er dort verfügbar. Und morgen die ganze Welt von Julia von Heinz. Und sagen wir mal so, wir hatten da einige Sachen zu sagen, die uns aufgefallen sind. Und genauso wie bei dem Habeck-Interview, wo so viele so begeistert waren und das so positiv aufgenommen haben. Und ich zumindest, und ich spreche vielleicht auch für dich, Friedemann, dachte so, hä, aber warum? Also so irgendwie, da stören mich ganz viele Sachen. So ähnlich verhält es sich mit dem Film. Der Film ist also sozusagen das Robert Habeck-Interview unter den nächsten Netflix-startenden Filmen.
Das ist die interessanteste Rahmung, die man jeweils für einen Kinofilm hätte finden können, Samira. Dafür liebe ich dich. Also schaut den Film namens Und morgen die ganze Welt auf Netflix, glaube ich, ab Sonntag oder Montag verfügbar. Wir haben ihn schon gesehen. Wir sprechen nächste Woche drüber und habt auch ansonsten eine gute Woche. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions. In Kooperation mit Yin-Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin-Yang 2 Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma.